Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Special heute bei der rasenden Hängematte. Special, weil es geht heute weder um TKKG noch um Bibi Blocksberg, sondern mal um was ganz anderes. Und noch eine kleine Besonderheit, das hier könnte eine der letzten Folgen mit wechselndem Gast sein. Warum, das habt ihr schon mal gehört, denn demnächst geht es los, dass hier in der rasenden Hängematte meine beiden Podcastpartner Oliver Hecke und Benjamin Kasper regelmäßig mit mir über TKKG sprechen werden. So wie wir es drüben bei die Zentrale machen, nur mit die drei Fragezeichen. Deswegen. Aber, wie gesagt, ein kleines Special. Das werde ich euch auch gleich erklären, warum. Aber ich hole jetzt erstmal meinen Gast dazu. Wer regelmäßig die Rotz und Wasser Morning Show hört, hat vielleicht sich schon mal irgendwie dazwischen zwitschern hören. Irgendwie so mal, einfach mal in der einen oder anderen Folge dabei. Und lustige Begriffe zum Raten stellt sie uns da mal. Ich begrüße die liebe Manuela aus der Schweiz.
Hallo.
Hallo. Na?
Na?
Freust du dich hier zu sein?
Ja, tatsächlich wirklich.
Ja? Wie kommt's?
Bin auch ein bisschen aufgeregt. Ja. Wie kommt's? Ja, ich habe dich immer damit genervt, mit diesen doofen Hörspielen.
Also.
Da hast du dann irgendwann mal gesagt, na gut, dann.
Nee, du hast nicht genervt. Ich habe es, glaube ich, sogar mal wieder vorgeschlagen. Ich habe gesagt, so, oh, da können wir noch mal ein Special zu machen. Und eigentlich dachte ich, dass du sagst so, nee, lass mal.
Nein.
Nein.
Nein, nein, so war das nicht.
So
nein.
War das nicht.
Nicht.
Ja, genau. Wir haben uns überlegt, dass wir beide einfach mal über etwas sprechen, was wir in letzter Zeit, in jüngster Zeit sogar neu entdeckt haben, obwohl wir hier über eine Hörspielserie aus den 80er Jahren sprechen, die da heißt
Die Detektive XY.
Richtig, die Detektive XY, Anfang der 80er Jahre entstanden, hat es auf insgesamt 4 Hörspiele gebracht. Aber bevor wir darüber im Detail reden, erstmal ein bisschen was zu dir. Du bist eine, man darf ja mal nicht das Alter von einer Dame sagen, aber du bist eine End-30erin, du bist sehr hörspielaffin, du bist eine sehr auditive Person, ne? Oder weil du halt viel hörst.
Ich höre viel, ja. Genau. Ich lese genau. Weniger, aber höre viel. Ich lese zwar zwischendurch mal, aber
ja.
Ich habe jetzt tatsächlich wirklich gerade die Karten des Bösen gelesen und bin jetzt bei den flüsternden Puppen gelangt.
Die flüsternden Puppen, gelandet, wunderbar. Ja. Ja, die Karten des Bösen, damit nervst du mich, das
super
muss man sagen.
Folge, beste ja. Folge ever.
Okay, da könnte ich ausrasten. Also das ist eines der schlimmsten 3-Fahrzeichen-Hörspiele. Buch habe ich nicht gelesen, also sowas von hohl, was die Handlung angeht, aber darum soll es heute nicht gehen. Also ich habe hier in meinem Skript stehen Vorstellung Manuela. Guten Tag.
Guten Tag.
Hallo, ja.
Hallo.
Hört selber viele Hörspiele, wie zum Beispiel schon die angesprochenen 3 Fragezeichen, aber du hörst auch viel John Sinclair.
Ja, mag ich.
Ja, magst du.
Aber
ja?
Die 2000er Edition.
Achso, nicht die Tonstudio Braun.
Nee.
Nee. Hast du mal gehört?
Habe ich mal gehört, aber ja. Ich finde halt die 2000er Edition super gut.
Sehr schön. Und du hörst auch viele Podcasts, zum Beispiel Kein Mucks mit Bastian Pastewka, denn dort werden ja regelmäßig alte Radiohörspiele vorgestellt, die, weiß ich nicht, irgendwann mal in den 60ern, 70ern entstanden ist beim Bayerischen Rundfunk oder beim, weiß ich nicht, SWR und so weiter und so fort. Ja, da ist mir natürlich auch wieder was voraus, weil ich habe, glaube ich, noch keine Folge Kein Mucks gehört. Vielleicht mal eine mit dir zusammen, irgendwie so nebenbei.
Zu nebenbei wahrscheinlich, ja, im Urlaub
richtig,
oder so.
Genau. Also da bist du besser. So. Was werden da so für Hörspiele vorgestellt? Ich habe schon gesagt, alte Rundfunkhörspiele. Ne?
Genau, so alte Kriminalhörspiele aus den 50er, 60er, 70er Jahren, die sind richtig, richtig toll. Und mit richtig guten Schauspielern halt damals noch, die alte Garde ist dann noch so vertreten. Kann ich nur empfehlen.
Ja.
Ja.
Geht's da jetzt eigentlich weiter? Weil vor kurzem meintest du irgendwie, man wusste nicht, ob es weitergeht oder nicht.
Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt, ich glaube im Moment nicht, bin jetzt aber nicht ganz sicher.
Ja. Wir haben in letzter Zeit sehr viele Hörspielserien gemeinsam gehört, also über Distanz, weil wir hören das und dann tauschen wir uns darüber dann danach aus. Wir haben jetzt zum Beispiel gehört die Serie Mord in Serie.
Oh ja.
Ja. Die ist auf, wie viel waren es? 34, 36, glaube ich?
Ungefähr so um das
rum, ja. So 36 Folgen haben wir alle gehört. Gut, jetzt kann man wieder sagen, ich nicht, weil 2 Folgen habe ich übersprungen. Die waren, ja, ich weiß, du nicht, du machst das nicht, ne? Ja, du,
nee.
Auch wenn es nicht total langweilig.
Richtig, ich ziehe das durch.
Ja, sehr gut. Na gut, aber da habe ich immer noch 2 Folgen, die ich nochmal hören kann. Ne? Ansonsten Mord in Serie haben wir komplett durch.
Mindnapping?
Mindnapping, du bist auch schon durch, ne?
Bin ich auch schon durch.
Okay, ich bin da jetzt gerade bei Folge Also ich habe so ein Dutzend gehört von gerade erhältlich 40. Ich glaube, es gibt gerade derzeit 40 Folgen von Mindnapping.
Möglich, habe ich jetzt auch nicht so im Kopf. Ich höre dir einfach durch. Ja, es tut mir leid.
Mit Zahlen bin ich besser. Ja. Deswegen, Mindnapping ist eigentlich alles so dieses Contento-Media. die diese Hörspielserie machen. Und meistens sind es auch immer, also Markus Topf hat da ja auch ein bisschen was mitgemacht. Der ist ja komplett für Mord in Serie verantwortlich gewesen, was die Skripte angeht. So, aber wir haben auch viele Hörspiele von Hans-Joachim Herwald in letzter Zeit gehört. Und wenn ich letzter Zeit meine, so im Laufe des letzten Jahres. Und um den soll es ja auch heute gehen. Ne? Da haben wir zum Beispiel gehört Scotland Yard.
Ja.
Da muss ich dazu sagen, habe ich als Kind nie gehört. Das ist ja auch eine Serie, die, wo die ersten Folgen 1986 kamen. Hier mit dem wunderbaren Sascha Dräger, dem Christian Stark und wie heißt sie? Annika Pages und so weiter. Und mit Freddie Quinn als Erzähler, ne? als den, wie heißt er, McIntosh, ne? den Kommissar.
Und diesen blöden Vogel.
Ja, der Vogel ist echt scheiße. Oh, yeah. Ja, wie heißt er nochmal?
Hab ich verdrängt.
Ja, ich weiß. Wir haben ein paar Folgen zusammengehört. Ich habe, glaube ich, mehr Folgen am Ende gehört als du.
Ja.
Komme ich aber nicht so ganz rein, weil ich weiß, für viele da draußen ist Scotland Yard eine ähnliche Kultserie wie jetzt zum Beispiel ja, 3 Fragezeichen oder TKKG. Ich meine, hat es ja auch auf insgesamt 29 Folgen innerhalb von 3-4 Jahren gebracht. Aber da habe ich gemerkt, komme ich irgendwie nicht rein. So, 1-2 Folgen waren ganz nett, aber irgendwie, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben kann, irgendwie nerven mich dann doch die Gespräche und die Soundkulisse teilweise und der Aufbau. So, manchmal hatte ich so Momente, wo ich dachte, jetzt kommt doch mal zu Potte.
Ja, absolut. Ja. Und ich habe das ja als Kind auch nicht gehört, deswegen bin ich da auch total nicht mit Nostalgie dahinter. Also ich fand es ganz ehrlich,
Ja. Mm-mm. Dann habe ich noch aufgeschrieben, was wir noch so gehört haben. Also ich zumindest, ich glaube, du hast dann auch mal eine gehört hier von Heimlich und Co.
Ja, glaube ich, 1 oder 2.
Ja, fand ich auch nicht so geil. Oder die Plopper, habe ich dir empfohlen.
Ja, hast du mir empfohlen, habe ich ja da auch gehört, als ich umgezogen bin im April. Habe ich angefangen zu packen und da habe ich da ein paar Folgen von den Ploppers gehört, waren ja süß. Aber es sind halt schon richtige Kinderhörspiele.
Das ist aber für mich wieder ein Nostalgiebezug gewesen, weil ich habe ein Hörspiel davon gehabt, ne? Ist ja nach Michael Schanze, der hat ja angeblich ein paar Kinderbücher geschrieben in den 80er Jahren, ne? Und vielleicht war es auch nur ein Ghostwriter mit seinem Namen drauf, weil Michael Schanze war ja damals sehr, sehr beliebt in diesem Jahrzehnt und bis später 90er, hier Kinderquatsch mit Michael und so weiter. Aber diese eine Folge, eine Torte im Rucksack von Die Plopper, Folge 2, die habe ich als Kind rauf und runter gehört und habe mich sehr gefreut, es war auch Anfang des Jahres, dass Maritim die jetzt wieder zur Verfügung gestellt hat. Durch die Kopfhörer hört man die Straßenbahn noch lauter. da habe ich mich sehr gefreut, kam, glaube ich, so zu Ostern zumindest 4 von 5 Folgen. Die 5. Folge veröffentlichen sie nicht, warum auch immer, weiß ich nicht. Da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, hatte ich dir damals empfohlen. Mhm. Ja, ich habe dann die anderen auch mal nachgeholt, die ich alle nicht kannte. Und da habe ich auch gemerkt, so, ja, das spielt dann doch wieder Nostalgie wieder eine große Rolle, ne? Aber da hast du mir auch wieder was, da bist du im Vorteil. Du hast zum Beispiel dir alle Folgen auch von der Hörspielserie Das verrückte Labyrinth angehört. Also alles, was wir jetzt hier aufzählen, sind natürlich Folgen von, die damals bei Karussell erschienen sind, vom Hans-Joachim Herwald, ja. Habe ich nur 1,5 Folgen gehört, dann war es mir zu dumm.
Ja, die sind jetzt auch nicht gerade der Hit, aber sie sind niedlich und irgendwann hat es mich dann auch genervt, aber da habe ich, hab ich noch durchgezogen.
Ja, aber du feierst ja das Hörspiel, Titellied sehr, ne?
Schwierig, aber ja.
Svenja Zack und Kolja Zack gehen uns auf die Nerven. Und Svenja wie? Zack und Kolja Zack geben keine Ruhe. Nein, so geht's natürlich nicht, aber sehr, sehr schönes Lied. Genau, also ich habe es nicht durchgehalten. Dann aber zum Beispiel Der kleine Vampir. Ja, die Neuauflage, die jetzt auch schon bald wieder 40 Jahre alt ist, ne, mit Christian Stark und wie hieß er? Hab seinen Namen vergessen. Egal. Die hatten wir zumindest mal zusammen angefangen.
Mhm, habe ich nicht weitergehört, aber muss ich eigentlich unbedingt mal, weil die sind wirklich toll. Die haben mir gut gefallen.
Das freut mich, ja. Dann hast du auch auf meine Empfehlung hin die alten Masters of the Universe Hörspiele, zumindest das erste Drittel gehört.
Genau, und ich liebe sie. Ich liebe sie. Ja. Wirklich, ich finde die richtig, richtig toll.
Das hat mich gewundert. Ich habe echt gedacht, dass so kam so, nee, ist nicht meins.
Super, also es gibt ein, zwei Charaktere, die ein bisschen nervig sind, da dieser
Orko.
Richtig. Der nervt, aber man gewöhnt sich dran und irgendwann ist er halt da und dann gut. Aber nee, die fand ich richtig, richtig toll. Hat mir sehr gut gefallen. Irgendwann nervt halt auch dieses Skeletor-Lied da. Ja, es wird ein bisschen inflationär, kommt das vor, aber Ja, jedes Mal, wenn es jetzt bei den drei Fragezeichen kommt, denke ich so,
Ja, Skeletor kommt.
Ja. Richtig, aber nee, das ist ein ganz, ganz toller Hörspiel.
Und das wundert mich. Also das hat mich wirklich gefreut, weil ich dachte, dass du da wirklich so reagierst mit, nee, ist nicht meins, komme ich nicht mit rein.
Super.
Ja, das freut mich. Ja. Und dann noch besagte Serie Detektive XY, die haben wir auch zusammen gehört.
Ja.
Und das ist auch der Grund, warum wir heute beide dieses Special machen, weil uns die Serie doch so begeistert hat, dass wir dachten, von den anderen Leuten, mit denen ich Podcast mache, finde ich niemanden, der da zu bereit ist, mit mir drüber zu sprechen. Also habe ich jetzt gesagt, komm, das machen wir beide. Ja.
Genau.
Ja, wir werden auch exemplarisch heute eine Folge besprechen, aber diese vier Folgen, die könnt ihr auch überall im Stream hören, also bei Spotify zum Beispiel, oder halt käuflich erwerben. Mit CDs ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil die Serie ist, wenn ich das richtig gesehen habe, inzwischen vergriffen, weil Manuela hat sich gebraucht die CDs gekauft, alle vier.
Genau.
Ja, da steht auch hinten drauf Copyright 2001. Mhm. Und ich glaube, Maritim hat die 2017 für die Streaming-Dienste bereitgestellt. Dann ein ganz kurzer Steckbrief von Hans-Joachim Herwald. Wir wollen das heute nicht zu sehr in die Länge ziehen. Ich habe mir das hier notiert. Also der wurde 1944 in Gronau, Westfalen geboren. Und er ist ein deutscher Hörspielproduzent, Hörspielregisseur und der Gründer seiner eigenen Hörspielschmiede Rabbit Studios. Man kann sagen, er ist eigentlich so das männliche Pendant zu Heike Dine Körting. Also ich habe gelesen, der hat auch über 1600 Hörspiele gemacht. Krass. Und auch dann noch in Hamburg. Deswegen hast du sehr viele Überschneidungen. Wenn du so, da habe ich jetzt auch festgestellt, so da sind ja sehr viele Sprecher, die man auch bei Frau Körting hört. Ja. Deswegen, man fühlt sich so, wie als würde man nach Hause kommen. Ne?
Voll, ja.
Oder?
Man kennt die Stimmen halt.
Richtig, sehr viele vertraute Stimmen. Und ich finde auch so, was die Produktion angeht, brauchst du es nicht verstecken. Teilweise, auch gerade jetzt hier bei der Serie, habe ich das Gefühl, das ist so klar, ist auch bestimmt alles mal remastert worden oder so, dass es für mich so klingt wie letzte Woche aufgenommen.
Mhm.
Also richtig gut produziert. Genau, und Anfang der 70er Jahre zog der Herr Herwald nach Hamburg, nachdem er vom damaligen Inhaber der Star Studios ein Angebot erhielt, unter dem als Tonmeister zu arbeiten. Und Ende 1975 entschloss er sich dazu, sich selbstständig zu machen und fortan eigene Hörspiele zu produzieren. Zur Unterstützung holt er sich zwei gute Bekannte dazu, die Schauspieler Lothar Zibel und Michael Weckler, die dem Herrn Herwald bei der Regiearbeit und den Hörspielskripten unter die Arme griffen. Arme, nicht die Armen, sondern unter die Arme griff. Und man hört zum Beispiel auch man hört beide zum Beispiel unter anderem in diesen Folgen, aber auch in all den anderen Produktionen, weil wie gesagt, wir haben in letzter Zeit sehr viele alte Karussell-Hörspiele gehört und dann ist es ähnlich wie bei Frau Körting, dann hört man da auch mal den einen oder anderen Bekannten im Hintergrund. Ja, zu den bekanntesten Arbeiten von Hans-Joachim Herwald gehören unter anderem die Tim und Struppi-Serie, Scotland Yard, haben wir schon gesagt. Und dann diese ganzen Brettspielvertonungen, ne, wie zum Beispiel Verrückter Labyrinth, Heimlich und Co. Scotland Yard ist ja auch eine Brettspielvertonung. Mhm. Ne. Aber auch Umsetzungen wie zum Beispiel von Lucky Luke oder Klassiker von Enid Blyton. Und in den späteren Jahren, da komme ich dann jetzt ins Spiel, weil wir sind ja beide Kinder der 80er, da kamen zahlreiche Hörspiele von bekannten TV-Serien auf den Markt, die Herr Herwald, das klingt auch doof, ne?
Herwald
umarbeitete und mit einem Erzähler ergänzte. Prominente Beispiele hierfür sind unter anderem Alf, DuckTales, Chip und Chap, Darkwing Duck, also eigentlich fast alle Disney-Serien von damals, die man aus dem Disney-Club kannte, aber auch sowas wie Beverly Hills 90210, Ghostbusters oder Simpsons und Schrecklich nette Familie. Da gab's Hörspiele von. Aber ich glaube, die waren nicht so erfolgreich. Da gab es da vielleicht maximal 3-4 Folgen und dann waren sie auch schon wieder weg.
Habe ich auch nie gehört.
Nein. Und Ende 2015 verabschiedete sich Herwald in seinen wohlverdienten Ruhestand. Er lebt noch, ja, aber er ist halt nicht mehr aktiv.
Ja.
In einigen Produktionen konnte man auch seine Kinder Lars und Esther hören. Die Esther habe ich jetzt nicht bewusst irgendwo gehört in den Folgen, die ich jetzt so gehört habe. Aber den Lars konnte man beispielsweise als Kolja Zack hören. Svenja Zack und Kolja Zack.
Ja, der ist auch sehr, sehr gut.
An der Seite von Kerstin Dreger, ja, in Das verrückte Labyrinth.
Mhm.
Oder in Die Ploppersprache, die Rolle des Mats. Das ist der dann den Hund kriegt. Ja. Bei Heimchen Co. hörte man ihn als Florian heimlich. Und was aus den Kindern wurde, verriet Herwald 2008 in einer Fragebox im Forum der Hörspielfreunde. Ne, da wurde er gefragt, was machen denn deine Kids heute? Mhm. Sind die immer noch als Schauspieler tätig oder als Hörspielsprecher? Eher nicht. Ne? Und da hat er gesagt, richtig, Lars und Esther sind meine beiden inzwischen Großen. Lars ist Pilot bei der Lufthansa und kutschiert rund um die Welt. Ist auch schon immer kutschiert rund um die Welt. Genau. Und Esther will es ihm gleich tun. Sie macht zurzeit eine Pilotenausbildung bei der Swiss Air in Zürich.
Zürich. Super.
Zürich. Und das ist natürlich nichts mehr mit Hörspielen oder so. Also die Kinder sind nicht mehr im Hörspielgeschäft und ich meine, Pilot ist auch krass. Ne?
Ja, ja, und da musst du ja auch teilweise Durchsagen machen. Also genau, das können sie bestimmt ganz gut.
Hier spricht der Pilot Lars her, weil sie kennen mich vielleicht aus Hörspielen wie Heimlich und Co. oder Die Plopper.
Ja, ganz genau.
Genau so macht er das.
Ja, so macht er das. Ich bin bestimmt auch schon mit dem hierher geflogen.
Mhm. Naja. Das wären jetzt so alles so allgemeine Infos. Möchtest du irgendwie was dazu ergänzen oder dazu beitragen?
Nein, ich habe da nichts zu ergänzen. Du hast das alles wunderbar schön und gut vorgetragen.
Ja, du hast schon zu mir gesagt, du hast zwar das ganze Skript, das Podcast-Skript vorbereitet, aber ja, ich habe schon irgendwie so rausgehört, dass ich das übernehmen soll. Kann ich dir gleich sagen, nö.
Ja, ich wollte das auf dich abwälzen, weil
Genau, was hast du denn da schön stehen? Weil wir gehen jetzt einfach rein.
Ja, ich habe hier nur stehen, das hast du ja jetzt alles schon ein bisschen erzählt. Ja. Autor, Regie, Hörspielbearbeitung, Musik und so weiter. Ist halt, wer das so gemacht hat. Produktionsjahr 1983, neu veröffentlicht am 15.12.2001. Mhm. Das sind eben diese CDs, die ich jetzt hier auch habe. Und die Dauer der Hörspiele so rund 40 Minuten.
Genau, variieren. Minus,
ja. Ja,
die kürzeste Folge geht, glaube ich, 33 Minuten und die längste geht, glaube ich, 47. Folge 1.
Ja.
Genau, und kann man ja auch mal sagen, die anderen Folgen, also wir besprechen heute, wie gesagt, exemplarisch Folge Nummer 4.
Genau, und die heißt?
Die Detektive XY und die Mickey-Maus-Bande. Und da muss ich jetzt schon mal sagen, das macht mich fertig. Das macht mich fertig, wie das da steht. Ja, wirklich, da könnte ich ausrasten. Wie wird Mickey Maus geschrieben?
Mickey?
Ja.
Maus, Mose?
Maus, ja, das englische Maus.
Genau, und dann Bindestrich Bande.
Ja, aber das ist schlecht eingedeutscht. Das muss man dir doch schnell mal sagen. Entweder heißt es auf Deutsch Mickey Maus, also
Maus?
Mickey Maus, die Maus, ja. Aber Mickey dann M-I-C-K-Y.
Ja.
Oder im Original Mickey, ja. M-I-C-K-E-Y und dann Maus, das englische Maus.
Und hier fehlt halt das E bei
Das ist ein Mischmasch. Ja. Also entweder Mickey Maus oder Mickey Maus. Ja?
Und ich hab das im Skript halt alles so geschrieben, wie es hier steht.
Ja, aber nein, ich kritisiere nicht dich. Ich kritisiere jetzt gerade die Macher, wie sie diese Folge genannt haben. Das macht mich fertig. Das ist wie Leute, die sagen Donald Duck. Ja, ruckzuck Donald Duck. Da will ich ausrasten.
Ja, ich sag das nicht so.
Ich habe das mal irgendwie hier, der ehemalige Chefredakteur von Ehapa Verlag, hier von den lustigen Taschenbüchern, der hat auch gesagt, ja, man muss konsequent sein. Entweder es heißt Donald Duck oder es heißt Donald Duck und nicht Donald Duck.
Ja, gut.
Ja.
Ja.
Weil in den DuckTales damals haben sie auch Donald Duck gesagt.
Ich sag auch
Donald Duck. Ja, finde ich gut. Ja. Check. So, gut, genug gemeckert. Ja, genau. Und neben Folge 4, haben wir schon gesagt, gibt es noch die Folge 1.
Das Rätsel um Mary Ann Bliss.
Richtig, Folge 2.
Und der Mörder der blauen Eulen.
Und Folge 3.
Und das Schließfach 301.
Genau, richtig. Diese Folgen könnt ihr alle, wie gesagt, auch im Stream hören. Und sie sind sehr kurzweilig, weil im Prinzip kann man alle 4 Folgen hintereinander hören. Dann ist es halt wie ein längeres Hörspiel. So, dann seid ihr bei über 2 Stunden. Finde ich, das ist machbar. Also das kann man sich wirklich so auf einer längeren Bahnfahrt oder so mal alle geben und greifen auch schön ineinander über.
Genau.
Ne? Was haben wir noch an schönen Infos? Sprecherliste.
Die Sprecherliste, genau. Können wir die jetzt durchgehen? Der Erzähler, Günther Dockerill.
Und damit haben wir den Bezug zu diesem Podcast, weil Günther Dockerill ist ja der erste Erzähler von TKKG gewesen. Also der Urerzähler, die ersten 56 Folgen. Und damit haben wir die schöne Verbindung heute zu diesem Podcast. Toll, ne?
Super toll.
Und ich finde, er klingt auch genau wie bei TKKG.
Kann ich nicht beurteilen.
Du hast aber TKKG schon mal gehört.
Ich weiß. Und ich habe auch ein paar Folgen da, glaube ich, 1 bis 16 oder so.
Wenn so die ersten 20
hast du gehört. Das ist schon eine Weile her und ich habe alles vergessen. Gut. Dann haben wir den Xaver White. Der wird gesprochen von Manuel Ponto. Manuel mit O-L geschrieben.
Genau. Manuel Ponto. Ja. Finde ich, ist ein ganz toller Sprecher. Ich kannte ihn nicht, bevor ich das erste Mal gehört habe, wenn ich ehrlich bin. Weil ich bin der Meinung, bei Frau Körting hat er nie gesessen. Und wenn, dann wahrscheinlich in ganz, ganz alten Hörspielen, die ich, also in den 80ern habe ich nicht bei ihr gehört. Aber jetzt werden bestimmt wieder Leute sagen, doch, der war da und da dabei in irgendeiner Serie, die ich wahrscheinlich nie gehört habe. Aber bei 3 Fragezeichen und TKG habe ich ihn nie gehört. Auch traurig. Geboren am 30. April 1949 und gestorben am 29. Februar 1996.
Ja, wurde nicht so alt.
Wurde nicht so alt, ja. Finde ich krass. Also schon fast 30 Jahre tot.
Ja, schade. Ist eine tolle Stimme. Eine
tolle Stimme, ja. Ne? Ja. Und die Partnerin Yvonne?
Yvonne Black, das ist Karin Eckold.
Ja, auch traurig. Die hat man bei Frau Körting ein paar Mal gehört. Ich glaube, die letzte Folge, wo ich sie wirklich gehört habe, war hier diese 3 Fragezeichen-Folge Der gestohlene Sieg. Irgendwas um die 170er rum. Da spricht sie irgendwie eine von diesen alten Damen. Aber ich habe sie auch nur einmal gehört und so. Die hat meiner Meinung nach zum Beispiel, wie heißt sie denn bei King of Queens? Die Mutter von Spence.
Ja, ich weiß, welche Frau, aber ich weiß
nicht. Ja, genau, die hat sie da, glaube ich, gesprochen. Und die Schauspielerin, die war ja im wahren Leben mit dem Jerry Stiller verheiratet, der hier den Arthur gespielt hat und so, ja. Aber sie hat irgendwie auch in der Schwarzwaldklinik mitgemacht. Es gab früher so eine, auch in den 80er Jahren, so Ottifanten-Hörspiele, da hat sie die Mutter gesprochen.
Okay.
Das weiß ich noch.
Wusste
und so. Ja. Nicht meine Lieblingssprecherin, ja, kommt drauf an. Weil ich finde, die kann, also, klar, das ist ja wieder so die Sprechweise, sie kann auch wieder so eklig Rollen vertonen, aber hier ist sie, wann ist sie geboren? 38, ey. Dann war die ja schon, wann ist es aufgenommen worden? 83 oder 82?
83.
Dann war die da ja schon über 40. Aber sie klingt jünger, finde ich.
Naja, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Mitte 20 ist.
Da haben wir uns ja schon privat unterhalten. Wir haben uns darüber spekuliert, wie alt sollen die eigentlich sein, die beiden?
Mhm. Ja? Ich glaube, so Ende 20 sollten das sein, glaube ich, so ein Hörspiel.
Jung, dynamisch, gut aussehend. Dazu kommen wir später.
Oh, ja.
Ja. Wen haben wir denn noch in der Liste?
Kommissar Hunter.
Sehr gut.
Henry Kielmann.
Ja, mag ich sehr. Den hat man auch öfter bei Frau Körting gehört. Ja. Unter anderem, ich sage es immer wieder, war er einer der Erwachsenen bei die Funkfüchse. Ne, ich glaube, da war halt der Schulleiter, der. Ach, ich hab's vergessen, ich hab's zu wenig gehört. Ne? Ich weiß immer, er ist dieser Typ da, der im höllischen Werwolf anruft, ne, wenn die da am Anfang die Tasche von der Lucille finden.
Mhm.
Und dann rufen doch die Eltern an, so, das ist die erste Spur,
ja, genau.
Die wir kriegen.
Ja,
und so.
Genau.
Gib mal her. Ne? Und dann so, Justus Jonas, Sie sind der Erste. So, das ist Henry Kielmann. Dann hat er aber auch für Herrn Herwald, hat er irgendeine Rolle gehabt. Das Gespenst Schubidu-U, nie gehört.
Kenne ich auch nicht.
Ja, ist aber auch irgend so ein 80er-Jahre-Ding. Sollte, glaube ich, so ein Pendant zu Huibu sein.
Okay,
ja.
Den habe ich auch nie gehört.
Der Henry Kielmann, ganz, ganz toller Sprecher, mag ich sehr. Lebt auch nicht mehr, ich glaube, seit gestorben 2003 oder so in dem Drehraum.
Ich bin halt, was die Sprecher angeht, nicht so sattelfest wie du. Von daher kann ich da auch nicht so viel zu sagen. Naja, dann als nächstes haben wir die Millie, gesprochen von Gabi Blum.
Mhm. Kann ich nicht so sagen.
Gut.
Den Namen habe ich schon mal gehört, die Stimme sagt mir auch was, aber ich habe jetzt kein prominentes Beispiel für sie.
Aber für den nächsten hast du ein prominentes Beispiel, Mr. Derry, Gottfried Kramer.
Ja, ne, kennt man natürlich als Kid aus Knight Rider oder sehr prominent in der Phantomsee als Java-Jim.
Ne, genau.
Hat sehr viel für Frau Körting gemacht und war auch zum Beispiel der Oscar aus der Mülltonne in der Sesamstraße.
Oscar aus der Mülltonne.
Kennst du ihn nicht?
Doch, aber ich finde das so winzig. Entschuldigung.
Alles gut.
Gut, Spencer.
Mhm.
Thomas Carallus.
Ja.
Wer ist das? Kennt man den?
Ja. Ist zum Beispiel der Erzähler bei Die Teufelskicker.
Ja, kenne ich natürlich nicht.
Gibt es auch schon bald 20 Jahre. So habe ich ihn aber nie in der Folge gehört. Ich weiß, dass Oliver Robeck den Trainer spricht. Duck aus King of Queens.
Oh mein Gott.
Ja.
Ja, okay. Mhm. Entschuldigung. Scheiße.
Hat damals viel mehr gefühlt beim Herwald gemacht als bei Frau Körting, weil bei Scotland Yard habe ich ihn auch ein paar Mal gehört. Du nicht, aber ich habe mehr Folgen gehört dazu.
Mhm.
Ja. Genau, und eigentlich hat er so seine Stimmfarbe sehr gut behalten. Es gibt auf YouTube so ein Format, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Rate, welchen Bösewicht oder welche Comedy-Figur ich spreche oder so. Da gibt's dann immer so, dann holen sie immer Sprecher rein. Mhm. Und dann sind das immer mehrere Teams. Ich weiß nicht, ob das Influencer oder YouTuber sind.
Ah ja, das habe ich auch schon gesehen.
Das sind meistens immer so sehr junge Leute, die auch so ein bisschen cooler erscheinen in ihrem Auftreten, sage ich jetzt mal.
Und dann steht er da und spricht einfach und die erraten und dann, wer es ist.
Und die machen dann nicht immer so, okay, krass, das bist du, sondern die machen immer, oh mein Gott! Und
die rasten so aus.
Und dann, ja. Bro, komm her, lass ihn mal am Arm und so.
Total
so.
Übertrieben.
Sehr übertrieben, finde ich auch. Ja. Also klar, ich würde wahrscheinlich auch ausrasten, wenn da plötzlich Will Smith vor mir stehen würde, die deutsche Stimme. Aber nicht so, ich würde nicht die Wand hochlaufen.
Nein.
Ja. Ja, es ist ein bisschen überzogen, finde ich. Aber gut, jeder kanalisiert Freude anders.
Genau, dann Mr. Bennett.
Achso, jetzt wollte ich sagen, da war Karalus auch dabei, da habe ich ihn gesehen.
Schnell weiter, Mr. Bennett, Joachim Richard.
Ja, kennst du, unter anderem hat sehr viel auch bei Europa gemacht, war zum Beispiel beim Ameisenmensch der Patrick. Zum Kuckuck! wenn die da am Anfang den Unfall bauen. Mhm.
Dann Krankenschwester Ulrike Ritscher.
Sag mir nichts.
Nö, nee. Mir auch nicht.
Ist jetzt auch mir nicht so im Gedächtnis geblieben, die Rolle.
Oh Gott, nee, die Ohren.
Später.
Mhm. Dann haben wir als letztes noch den Sergeant Holmes.
Ja.
Lothar Grützner.
Ja, Lothar Grützner hat auch sehr viel bei Frau Körting gemacht. Mir fällt da mal ein, zum Beispiel spricht er hier den Vater von dem Jim in Der tanzende Teufel. Jim, wie konntest du nur? Ja, hat viel gemacht. Zum Beispiel hier auch bei der TKG-Folge, Wilddieb im Teufelsmoor. Da ist er auch einer von diesen Unsympathen und sagt immer, du Mistbengel, dir hau ich eine. Und dann landet er im Kofferraum. Ja. Er spricht eine titelgebende Rolle in einem Hörspiel, was du auch erst vor ganz, ganz kurzer Zeit entdeckt hast. Und immer wieder sagst so, geh weg.
Ja.
Wie heißt denn die Serie?
Habe ich auch verdrängt. Und wehe, du fängst jetzt an, dieses blöde Titellied zu singen.
Ja, habe ich auch mal eine Folge jetzt auch reingehört. Columbus und Sohn, auch ja. Regie Hans-Joachim Herwald. Und da spricht der Lothar Grützner den Vater.
Ach, yes.
Also die heißen halt mit Nachnamen Columbus. Mhm. Und sehr, sehr nervig, weil der Vater wirkt immer so ein bisschen auch naiv, ne, weil das Kind oder die Kinder sind wieder so mehr die Helden.
Aber er ist ja auch der Detektiv da.
Richtig, er ist der Detektiv.
Aber sein Sohn ist, ja.
Ja, und er hat dann so eine Catchphrase, er sagt dann immer, mir schwant.
Und dann, er sagt es genau so.
Genau,
er das ist.
Und das kommt nicht einmal pro Folge vor, das kommt ungefähr 10 Mal. 10, 20 Mal pro Folge vor. Und das war wirklich super nervig.
Richtig nervig. Also ich habe mir zwar mehrere Folgen da angehört, 2 oder 3.
Ich habe nur die zweite gehört.
Nee, und es wird nicht besser, wirklich nicht.
Das ist mir klar. Ja. Nee, ich habe nur die Folge 2 gehört, weil da Sascha Dräger dabei war. Ha. Weil ich bin dann auch so wieder mal durchgegangen hier bei hörspielforscher.de, so die Liste, was Sascha Dräger alles gemacht hat. Und dann dachte ich so, Columbus und Sohn, was ist denn das? Ja, dann hörst du mal rein. Und wirklich, ihr müsst euch vorstellen, die Hardcore-Fans und euch da draußen, die kennen das wahrscheinlich eh. Also ich habe noch nie ein Hörspiel gehört, wo das Titellied so lang geht, ja. Drei Minuten, ja. So schlecht ist es gar nicht, aber es ist erstens viel zu lang und nervig.
Total nervig, aber man kann nicht weghören. Man muss es bis zu Ende hören und man regt sich schon
an. Columbus und Sohn, die machen das schon.
Und dann hat man
wähle 55144 und sie helfen auch dir. Ja. Mhm. Und dann kommt wieder 2 Minuten eine Strophe. Dann kommt wieder der Refrain. Und wenn man dann denkt, okay, wir haben jetzt 3 Mal Refrain gehört, dann wird die Musik leiser und dann hört man so einen Anspruch. Hier spricht die Detektive Columbus und Sohn, ne? Bitte, da lassen Sie eine Nachricht, wir helfen Ihnen. Ja, und dann hat man das Gefühl, jetzt geht das Lied nochmal los. Also es geht 3 Minuten und das finde ich schon für ein Hörspiel echt krass lang. Wobei, muss man jetzt auch mal sagen, hier zum Beispiel für so Serien, die ja Hans-Joachim Herwald auch gemacht hat, Scotland Yard, da geht das Titellied auch ewig. Ja, also irgendwie gerade so. Das ist ja auch immer derselbe Typ. Ja, ich habe leider jetzt in den Recherchen nicht rausgefunden, wer der Sänger ist. Aber das ist derselbe Sänger, da auch der Typ, der hier bei Detektive XY, hier singt er nicht am Anfang, sondern er spricht ganz cool. Ja, er spricht richtig cool.
Ja, richtig cool.
Ja, aber das ist halt derselbe, der auch dann für Scotland Yard die Musik gemacht hat. Dann ist man aufgeregt bei Scotland Yard. Und es geht auch so 2 Minuten oder so. Dann für Columbus
und Sohn. Aber das ist irgendwie nicht so nervig wie Columbus. Weil bei Columbus und Sohn hast du dann einfach mal geschlagene 2 Wochen diesen blöden Ohrwurm im Kopf. Und es regt dich jedes Mal wieder auf. Also hört euch das mal an.
Ja, geht. Und auch für Tim und Struppi hat er das Titellied gemacht, was ich eigentlich ganz cool finde. Aber hast auch nicht. Doch, ich habe dir mal eine Folge geschickt, aber hast bestimmt nicht im Kopf, ne?
Nee, null. Tut mir leid.
Warte mal. Es gibt im Lande hier ein Schloss. Da ist der Captain Haddock Boss. Täglich hören wir ihn fluchen. Und dann kommt Gottfried Kramer.
100.000 Hellhunde.
Und wenn wir jetzt noch weitersuchen. Ja, das ist auch derselbe Sänger, der. Aber wie der heißt, weiß ich nicht. Es ist ja immer bei den Herwald-Hörspielen Alexander Esters als Pseudonym angegeben für die Musik, weil den gibt's wohl nicht. Ne? Und es gibt da halt so mehrere Theorien, dass eventuell ist es auch so ein Pseudonym wie damals Bert Brack oder Betty George bei Europa, dass da mehrere Künstler unter diesem Namen was veröffentlicht haben. Oder es ist der Herwald selber.
Okay.
Ja? Man weiß es nicht.
Ja.
Stand auch in dieser Fragebox, da wurde auch gefragt, wo er meinte, ach, danke für die Blumen, aber nein, das bin ich nicht. Oder vielleicht doch. Hat er so geschrieben.
Düdüm.
Richtig. So, dann haben wir das tolle Titellied aber auch. Mhm. Ne? Was gibt es noch so an schönen allgemeinen Infos? Ich glaube, wir sind jetzt...
Ich glaube, wir sind da mehr oder weniger durch, ne?
Dann sind wir mehr oder weniger durch. Ja.
Der Klappentext.
XY sind die letzte Hoffnung von Kommissar Hunter vom Yard. Xaver, Yvonne, die jungen Meisterdetektive, versuchen einer rätselhaften Bande auf die Schliche zu kommen. Im Schutz von Mickey-Maus-Masken werden Verbrechen verübt und am Tatort werden Mickey-Maus-Stempel hinterlassen. Spannung ist garantiert.
Ja.
Kurz und knackig.
Kurz und
Verrät
knackig.
Verrät absolut gar nichts.
Nicht so viel, ne? Nee. Eigentlich nur die Grundlage.
Sag ich ja.
Ja, aber ob Spannung garantiert ist, das muss natürlich immer jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Ja. Genau, und ich würde vorschlagen, jetzt muss ich hier mal deine Dings raussuchen. Genau. Intro.
Genau, es kommt das Intro. Das hatten wir vorhin angesprochen. Es kommt ja nicht so eine gesungene Musik, sondern es kommt so eine leicht pornöse Musik. Es tut mir leid, ich werde wahrscheinlich ganz oft lachen, weil in diesem Hörspiel, ich musste eigentlich ständig lachen, weil es einfach so total drüber ist. Und dann hier auch eben diese pornöse Musik und dann so ein absichtlich übercool gesprochener Text. Und das ist einfach unglaublich. Ich finde das so witzig.
Also wir hören mal ganz kurz rein. Also wirklich, weil wir haben ja Angst, dass wir hier dann wieder geclaimt werden. Ne? Aber damit ihr einen Eindruck bekommt, jetzt reagiert er nicht. Jetzt ab.
Wir stellen vor, die Detektei XY.
Ja, und so müsst ihr euch vorstellen, geht das jetzt anderthalb Minuten. Mhm. Immer nur diese drei Töne. Ja.
Und dann dieser kurz und knackig wird er da vorgelesen und vorgetragen.
In London.
Inhaber Xaver White. Merkmale. Jung, dynamisch und gut aussehend. Geht keiner Gefahr aus dem Wege. Und dann so seine Partnerin. Yvonne Black. Merkmale. Jung, dynamisch und sehr gut aussehend. Geht keiner Gefahr aus dem Wege. Beide sind nicht verheiratet. Außer mit ihrer Detektei XY. Das ist so gut.
Ja. Und die Musik geht ungefähr zwei Takte weiter.
Ja,
und dann endet sie sehr abrupt.
Das ist einfach zack, so tschüss, fertig. Weil in den meisten Hörspielen wird sie ja wie so ein bisschen ausgefadet oder so. Und hier einfach so tschüss.
Ja, aber es ist auf dem Punkt, es ist knackig. Ja. Ne? Man kriegt die wichtigsten Informationen. Mehr Informationen kriegen wir über die beiden auch nicht, wenn man ehrlich ist, weil es ist halt eine Miniserie. Es sind vier Folgen. Es ist eine sehr lustige Serie, weil es lebt halt von den Hauptcharakteren. Weil die beiden haben eine sehr besondere Art, miteinander umzugehen. Yep. Ich meine, hier ist schon der Hinweis, sie sind nicht verheiratet, aber sie benehmen sich teilweise wie ein altes Ehepaar. Sind auch so, hauen sich auch mal so ein paar Sprüche an den Kopf. Und ich weiß nicht, ob ich die Frage jetzt schon stellen soll oder später, aber ja, glaubst du, da ist mal was gelaufen zwischen den beiden? Oder sie machen es nicht, aber es könnte jederzeit passieren und sie wissen es und eigentlich haben sie Bock aufeinander, aber sie lassen es nicht zu.
Ich glaube, das ist der Fall, weil es ist immer so eine leicht angespannte oder so eine Spannung zwischen den beiden, so
eine
sexuelle habe ich. Ja,
eine sexuell aufgeladene, oder?
Ja, habe ich das Gefühl.
Okay.
Also wenn man muss da halt schon auch alle Hörspiele mal hören, dann merkt man das vielleicht ein bisschen mehr. Ja, und sie, diese Anspielungen, die da immer wieder gemacht werden, da denkt man sich so, ja, dann nimm sie dir halt mal. Ne? Alter.
Okay. Ja, also um gleich mal so ein paar allgemeine Sachen vorwegzunehmen. Gerade in dieser, wir besprechen jetzt Folge 4. Und das ist auch die Folge, die wir beide zuerst gehört haben. Mhm. Also wir haben rückwärts angefangen mit Folge 4 und dann 1, 2, 3. So habe ich es zumindest gehört.
Ich auch, ja.
Und hier ist ja schon ein paar Sachen schon so ein bisschen auch abgelegt. Zum Beispiel dieser eine Running Gag, auf den wir gleich eingehen, kommt nur noch einmal vor. Und auch das Verhältnis zum Kommissar. Auch der trägt sehr viel bei. Also eigentlich ist es ein Dreiergespann. Ne? Mhm, klar, ja. Auch wenn es XY die Hauptpersonen sind, aber der Kommissar ist auch mit die Hauptperson. Ne? Und auch die drei haben zusammen eine sehr schöne Dynamik, ja.
Ja.
Aber wie du schon gesagt hast, man muss mal alle Folgen hören, um diesen Gesamteindruck zu kriegen. Ne?
Genau.
Die geben sich halt immer so einen schönen Schlagabtausch. Da habe ich mir aufgeschrieben, zum Beispiel aus Folge 1. Auch wenn wir den nicht besprechen, es gibt diesen Running Gag mit dem Türschild. Ja. Mhm. Gerade in den ersten drei Folgen fällt ohne Witz jede Folge das Türschild von den beiden runter. Ich habe mitgezählt in Folge 1 mindestens viermal. Viermal, glaube ich. Und in den Folgen danach auch so drei bis viermal. Hier in der letzten Folge nur noch einmal. Ja. Und dann gleich zu Beginn von Folge 1 gibt es so einen schönen Schlagabtausch zwischen den beiden. So wie zum Thema sexuell aufgeladene Spannung, ne? Sie sagt, ja, ich habe ja noch eine Aufgabe für dich. Und dann so kommt irgendwie wieder was dazwischen. Ne? Und dann sagt er, was wolltest du mir denn jetzt auftragen? Ne? Ja, der große, berühmte Xaver White möge sich bewaffnen. Und er so, ach, das klingt gut, ne? Mit einem Hammer. Und unser Türschild wieder anbringen. Was soll sonst unsere Kundschaft von uns denken? Dann sagt er, schon gut, meine Schöne, schon gut. Während ich unsere Firma aufhänge, könntest du schon mal lüften, damit dieser arme Leutegeruch unsere Kunden nicht stört. Ja? Also so dieses schöne Saloppe und so, so. Ja, Wortwitz, ne? Und dann bewundert sie, witzig, ich hab geschrieben, Yvonne bewundert den Geruch vom Büro aus auf die Themse. Ich glaube, es sollte heißen, die Aussicht.
Die Aussicht, ja.
Sie bewundert die Aussicht.
Sie bewundert den Geruch.
Ja, weil man kann direkt aus dem Büro auf die Themse gucken von den beiden. Und sie ist immer wieder schön. Und er so, was hast du gesagt? Ich verstehe dich nicht, Yvonne, ich hämmere gerade.
So gut.
Und da frage ich mich auch gerade, was hämmert er gerade? Nein. Ja, und dann kommt eine Kundin und später, nachdem die gegangen ist, sagt dann Xaver auch so, so Yvonne, und du darfst jetzt unser Firmenschild halten, während ich hämmere. Und sie reagiert mit
Bläh. Ja.
Das hast du prima gemacht. Vielleicht eine neue Flamme von Xaver. Also ich werde Kate nachher besuchen, ja? Und du darfst mir jetzt unser Firmenschild halten, damit ich es ordentlich befestigen kann.
Das ist in Folge 1, das sind die ersten 5 Minuten. Und damit ist eigentlich der Grundton schon gesetzt.
Gesetzt, ja? Genau. Und man muss dazu sagen, also diese, es wird ja auch schon im Intro gesagt, Merkmale jung, dynamisch und gut aussehen. Mhm. Das ist auch, das zieht sich durch alle Hörspiele durch,
ja.
Diese wunderschönen Menschen, die da immer vorkommen.
Es sind nur wunderschöne
nur
Menschen?
Nur schöne Menschen.
Nur schöne Menschen.
Mhm.
Und,
wird auch immer betont, wie schön die sind.
Ich hatte mich gefragt, das Setting. Ich glaube, es spielt in der Jetztzeit, als die Hörspiele entstanden sind.
Ja, in den 80ern.
Sind die 80er, ne?
Würde ich auch sagen.
Ja, teilweise habe ich mal so ein Setting von 60er vor mir. Und wir können es gleich vorweg sagen, dann haben wir es vom Tisch. Die Rolle der Frau in diesen Hörspielen ist sehr oberflächlich.
Oh ja.
Ja, also bei Yvonne geht's noch, weil Yvonne ist tough, kann sich sehr gut selber, ich sag mal, verteidigen oder ist auch nicht auf den Mund gefallen.
Richtig, genau.
Ne? Aber so gerade bei anderen Frauen, die vorkommen, da ist es halt so dieses so, ah, die sieht aber gut aus und so. Und dann hörst du aber irgendwie so auch so raus, zu mehr aber auch nicht. Keine Ahnung.
Mhm. Ne? Das zieht sich wirklich durch genau. Die ganze Serie. Aber ich glaube, das ist halt auch, die Serie darf man auch nicht so ernst nehmen. Man darf jetzt da nicht mit der heutigen Sicht dahinter das geht gar nicht, die Rolle der Frau, bla bla. Das darf man nicht ernst nehmen. Sonst kann man das nicht hören.
Du selber als Frau.
Ja,
ne? Würdest du jetzt auch sagen, irgendwie, oh, das geht gar nicht, da gehört wie bei TKKG so ein Disclaimer davor.
Nö, finde ich nicht.
Also du hast dich nicht unwohl dabei gefühlt und
absolut
so gedacht.
Absolut nicht. Ich musste eigentlich permanent lachen. Ich fand das so witzig.
Ja.
Ich fand das richtig gut. Es tut mir leid, ich finde das richtig gut.
Ja. Und wie gesagt, wenn Yvonne nicht so tough wäre und gibt ja auch mal Kontra, glaube ich, dann wäre es vielleicht wieder aus gewissen Gesichtspunkten.
Ja, aber weil sie ja halt Kontra gibt und weil sie nicht auf den Mund gefallen ist und da auch mal einen Ton angibt, finde ich das halt eben richtig gut.
Genau, und du sagst es schon, man darf es nicht zu ernst nehmen.
Nee. man denkt, also es kommt, da komme ich ja auch noch später zu, hin und wieder denke ich mir auch so, Alter, echt jetzt, aber es ist einfach witzig.
Genau, und witzig geht's auch los, du darfst gerne den Einstieg
Genau, vorstellen. Der Erzähler, der erklärt uns halt auch auf seine gewollt lässige Weise, die ich wirklich extrem witzig finde, dass Xaver White und Yvonne Black Inhaber einer Privatdetektei sind, die nach ihren Vornamen XY benannt ist.
Denn Xaver und Yvonne sind ja typisch britische Namen.
Oh ja, natürlich. Und dann erklärt er uns auch noch so, er, also Xaver, sei so ein Typ, wie Roger Moore gerne aussehen würde. Und nach Yvonne dreht sich jeder um, weil sie einfach gut aussieht. Da fängt es schon an.
Genau.
Es sei jedoch nicht ratsam, ihr zu nahe zu kommen, denn sie kann Karate und sonst noch so einiges. Dieser Satz wirkt für mich auch so ein bisschen, sie kann Karate und sonst noch so einiges, so ein bisschen, ja, ja, Karate, bla, bla, interessiert keine Hauptsache. Ja, wirklich. Und eben zur Rolle der Frau, die in diesen Hörspielen haben wir ja jetzt schon gesprochen.
Gut, die Männer kriegen natürlich auch das Klischee, ne? Man will uns ja hier so ein britisches Krimi-Format servieren, ja. Es ist ja auch ein Klischee, das gesagt wird. Er ist ein Mann, da würde Roger Moore, der sagt so, ich wäre ja so gern wie der, ne? Auch gut aussehen, cool, ne? Ja,
hier und, ist es umgekehrt.
Was fährt er nochmal für einen Wagen? Triumph, ne?
Ein kleiner Triumph,
ein
genau.
Ein kleiner Triumph.
Und die beiden sitzen jetzt auch aktuell in Xavers kleinem Triumph und sie sind unterwegs zur Grillparty von Kommissar Hunter vom Yard. Der hat sie nämlich eingeladen, obwohl er ihnen in den Folgen zuvor schon ganz oft damit gedroht hat, die Detektivlizenz zu entziehen. Das ist auch so in quasi ein Running Gag, dass die ganzen Folgen durch immer dieser Kommissar Hunter vom Yard den beiden droht, die Lizenz zu entziehen.
Er ist aber kein Widersacher in dem Sinne. Ne? Also er kommt wieder vor und es gibt immer mal Spannung, aber man merkt, er schätzt die beiden schon. Ne? Es gibt ja auch so Fälle, wo dann immer, wenn immer der Kommissar kommt und man merkt, oh scheiße, der sagt jetzt, ihr lasst hier die Finger von, sonst, ne, haltet euch raus. Im Gegenteil, er sucht ja sogar die Hilfe von den beiden, beziehungsweise in der einen Folge fährt er ja in das Leichenschauhaus und fährt ja fast noch den Xaver an und dann sagt er, wollen Sie mich begleiten? Ich fühle mich mal so unwohl in Leichenschauhäusern. Also es ist ja eigentlich schon ein freundschaftliches Verhältnis, was die haben.
Ja, ja, sonst hätte er sie ja, wie gesagt, nicht eingeladen auf die Gartenparty.
Richtig. Und dieser Running Gag mit dem, er sagt das immer so schön, er ist immer sauer, wenn die beiden mehr wissen als er, weil sie natürlich einen Fall haben und ihn nicht involvieren wollen. Und dann sagt er ja immer, bla bla bla, sonst nehme ich eure Detektivlizenz, zerreiße sie in so kleine Fetzen und schmeiße sie aus dem Fenster.
Dass die Leute meinen, es schneit.
Genau.
Irgendso.
Richtig. Und das sagt er in den ersten drei Folgen mindestens ein, zwei Mal pro Folge. Und das endet dann in Folge 3. Also da ist eigentlich schon der Höhepunkt. Da merkst du halt, was die für ein Verhältnis haben. Da sagen sie den Spruch zusammen auf, so wie Tick, Trick und Track. Er fängt den Satz an. Und
sie beenden ihn.
Und die beenden ihn und dann lachen alle.
Ja.
Und das ist so dieser Moment, wo du merkst, okay, das Ding ist jetzt durch, weil er wird es eh nicht machen. Ja, und deswegen hier wird es einmal nur zitiert, glaube ich, aber es wird nie passieren.
Ja, auf jeden Fall sitzen sie jetzt in Xavers Triumph und unterhalten sich, was es da wohl auf dieser Party zu essen geben wird. Ja, was lachst du?
Naja, na was wohl?
Nackencarbonade.
Und diese schrecklichen Grillwürstchen, die so lange auf dem Grill liegen, bis sie keiner mehr essen will.
Ja, genau. Ja, und dann folgt es so Autofahrgeplänkel halt, wie wir es auch kennen, dass man sich als Fahrer über die anderen Autofahrer aufregt. Ja, und dann hört man den Radiosprecher, der quatscht ihr irgendwas dann so über Hüte und die Queen und so eine Sachen. Und dann wird da plötzlich ein schwerer Raubüberfall beim Juwelier Willems oder so erwähnt.
Du übergehst es gerade so, dabei ist es auch ein geiler Gag, ne? Diese Friedenskonferenz oder so, was weiß ich, die wurde vertagt, weil die Ministerpräsidentin den gleichen Hut hat wie die Queen. Und das geht gar nicht. Deswegen wurde das vertagt, weil sie sich ein anderes Outfit überlegen muss.
Und da sagt Yvonne irgendwie, was sind das für Probleme?
Ja, die sagt, die hat ja vielleicht Sorgen. Ja, das ist ein geiler Gag.
Ja, ist witzig. Ja, auf jeden Fall kommt es dann zu diesem schweren Raubüberfall beim Juwelier Willems. Und dann sagt der Sprecher auch, man nimmt an, dass dieser Überfall wieder von der Mickey-Maus-Bande begangen wurde, weil auf der Tür wieder der Mickey-Maus-Stempel zu sehen war. Und die Mickey-Maus-Bande, die heißt nämlich so, weil alle Mickey-Maus-Masken tragen und lediglich einen Mickey-Maus-Abdruck hinterlassen. Und Xaver fragt sich dann so, was Leute heutzutage alles kommen. Und ja, dann unterhalten sie sich nochmal so über belanglose Sachen und bis sie dann bemerken, dass sie ja schon angekommen sind und die Party im vollen Gange zu sein scheint. Genau. Dann ist es eigentlich schon wieder in den Hintergrund geraten.
Die wollen ja Spaß haben. Ja. Ne? Klar, das ist ja für uns, ne, dass wir schon mal so reinkommen und wissen, oh, da gibt's diese Bande. Mhm. Die beiden wissen auch davon, aber jetzt sind wir erstmal auf der Feier. Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Ja? Mhm. Und deswegen wird jetzt auch so ein bisschen schön. Ich finde es auch wirklich gut gemacht. Also ich nehme das denen ab, so für ein Hörspiel, ne? Dass sie da so ankommen, so, na Kommissar, was gibt's zu essen? Da raten Sie doch mal, ne? Genau das, was er schon vorher im Auto bemängelt hat und so alles. Ne? Genau. Er schnackselt ja dann auch wieder so ein bisschen mit der Yvonne, der Kommissar. Mhm. Ne? So, ja. Für sie gibt es später hier flambierte Banane zum Nachtisch. Ja? Übrigens, man hört im Hintergrund dieses Sample Menschen in Partylaune von der Fontana Geräuschplatte. Geräusche in Stereo für Dia und Film. Das hört man sehr oft, so gerade in den Produktionen. Aber auch heute noch greift, glaube ich, Frau Körting darauf zurück. Also man hört es zum Beispiel ganz prominent bei, wie heißt die Folge hier? War nett, dich zu kontaktieren. Der giftige Gockel. Ja. Ne, immer dieses, guck mal wieder aus, ich gehe wieder. Hier, nehmt euch was zu trinken, wenn ihr Lust habt. Hört man auch zum Beispiel bei Eisgekühlter Bommelunder. Das Lied von Tote Hosen. Mhm. Ich weiß, ich nörde gerade ab. Ne? Ja, da hört man es auch. Da gibt es diesen Spruch im Hintergrund. Riesengag. Ja? Also auf dieser Platte. Da sagt der eine Typ, komm mal rüber und bring die Flasche mit. Nein, nicht dich, die Flasche.
Wow.
Richtig geiler Gag. Genau. Und es herrscht natürlich angenehme Partylaune. Und jetzt kommt der Sergeant Holmes, gesprochen von Lothar Grützner, weil man sich über die Mickey-Maus-Bande unterhält. Ne? Also Xaver sagt mir, ja, haben Sie gehört, die haben schon wieder zugeschlagen. Ja, ja. Und dann kommt der Lothar Grützner als Sergeant Holmes und der ist schon gut angetrunken und leilt halt so rum, so, ich krieg sie.
Ich mach sie fertig.
Ich krieg sie, die Ganoven und alles. Ne? Und da wird dann halt sehr gut sich über ihn amüsiert.
Er scheint schon sehr lustig zu sein, sagt der Xaver.
Genau. Sergeant Holmes scheint schon wieder sehr lustig zu sein. Ne? Genau. Und der Erzähler bestätigt uns das auch, ne? Er hätte zu viel getrunken und dann redet man über den Raubüberfall beim Juwelier, genau, hat er gerade gesagt. Mhm. Das sei ja eine Frechheit.
Und Yvonne bemerkt dann auch noch, dass sie ja jetzt gerade auch noch ihr Armband da beim Juwelier hat zur Aufbereitung.
Genau. Ja. Nicht, dass das auch weg ist.
Ja, aber Xaver meint danach, das ist sehr versichert, mach dir keine Sorgen. Ja.
Was meinen Sie, Holmes? Ne? Holt er wieder ins Gespräch, ne? Und jetzt kommt eigentlich schon ein Highlight. Ich glaube, da habe ich auch wirklich das erste Mal, als ich dieses Hörspiel gehört habe, sehr herzhaft gelacht, ne? weil der Antwort ist sturzbesoffen. Die Versicherung, die braucht nichts zahlen, die nicht. Wenn jemand zahlt, dann sind es die Gangster, dafür sorge ich, ja. Nee, ich kriege sie, die Mickey-Maus-Bande, ja. Der arme Kerl, der macht sich da vollkommen zum Löffel und es wird jetzt sehr, sehr laut. Und
debil gelacht, also richtig blöd. Ja,
also richtig übertrieben.
Ja, total, richtig, ne? Doof.
Dass der Kommissar schon sagt, nicht so laut, die Nachbarn.
Ja, auf jeden Fall wird das dann so ausgeblendet. Verlässt man das ganze das Szenario und dann kommt der Erzähler und sagt wieder in seiner sehr trockenen Art.
Rudimentären, trockenen Ton, ja, sagt er halt, es war im wahrsten Sinne des Wortes eine Mordsparty.
Denn man fand Sergeant Holmes am anderen Morgen im Gebüsch nahe der Straße. Er war tot. Von hinten erstochen mit einem Mickey-Maus-Stempel auf der Stirn.
Und das kommt so richtig aus heiterem Himmel. Also beim ersten Mal dachte ich auch irgendwie, weil du kommst aus diesem Grenzgebiet lang.
Genau.
Und dann, es ist ja schon so ironisch, ne? Mhm. Das war wirklich eine Mordsparty. Denn Sergeant Holmes war tot.
Gestorben. Tschüss.
Abgemusst. Also es kommt so richtig so, oh, okay, krass, ne? Ja. Wo man sich auch fragt, ja, warum eigentlich? Also, das wird ja später nicht aufgelöst, wer das war. Es war die Mickey-Maus-Bande, ist klar. Ne? Mhm. Aber da muss ja einer von denen heimlich auf der Party gewesen sein und muss ja auch wissen, der Holmes ist federführend für die Ermittlungen.
Irgendwie ja? So. Ja, aber das wird da wird nicht näher drauf eingegangen, das wird nicht aufgelöst, gar nichts.
Nee, das wird nicht aufgelöst. Ne? Das soll wahrscheinlich auch als wie so eine Art Warnung sein. Ne? Aber das wird uns halt so gleich so in den ersten 3-4 Minuten des Hörspiels so ins Gesicht gedrückt.
Richtig.
Ja. Aber wie halt, ne? Dieses ganz trockene, denkst du, oh, okay, krass.
Das fand ich wiederum richtig gut.
Charmant hast du
geschrieben. Ja, charmant. Ich finde den Erzähler echt, ich finde den ganz toll. Diese trockene und arschcoole Art, finde ich einfach. Das finde ich richtig gut. Das ist so richtig unberührt. Ja, er war halt tot. Ist halt gestorben.
Und Arnold auch. Elisabeth.
Auch schon tot.
Ach, schade. Na, schade. Okay, ja. Vladek. So, am nächsten Tag sitzen XY im Büro, ne, sind beide auch sehr niedergeschlagen. Ja,
ja, das Telefon klingelt im Hintergrund, ist ganz wichtig. Ja. Und Xaver sagt dann auch zu Yvonne, lass es klingeln.
Ja.
Na, sie reden auch über den Mord dann. Und dass der Holmes doch der Lustigste war.
Ja, genau, das ist das größte Kriterium. Der hatte vielleicht Kinder und eine Frau.
Aber war lustig.
Schade um Holmes, er war der Lustigste von der Bande.
Genau, und sie reden auch darüber, dass der Kommissar dann schon ihre Mitarbeit
brauchen könnte. Sie wollen ihm die anbieten, ne? Aber da sagt sie jetzt zum letzten Mal, naja, er war ja immer so ein bisschen neidisch auf unsere Erfolge und hat uns ganz oft gedroht, die Lizenz zu entziehen. Hatte ich nie das Gefühl, dass er neidisch auf die Erfolge ist, sondern eher, dass er wirklich pisst ist, wenn die beiden Informationen haben, die
er nicht hat.
Die er nicht hat, genau. Ja. Ansonsten habe ich nicht das Gefühl, dass er sie als Konkurrenz empfindet.
Nee, hatte ich auch nicht das Gefühl. Ja, auf jeden Fall. Die ganze Zeit klingelt dieses blöde Telefon im Hintergrund. Ja. Und dann mault der Xaver, wir erinnern uns, er hat vorhin gesagt, sie soll es klingeln lassen. Und jetzt mault er sie an. Sie solle doch endlich mal den blöden Hörer abnehmen. Ja, dann frotzelt sie halt zurück. Mal soll ich abnehmen, mal soll ich nicht abnehmen. Dann sagt er so, jetzt sollst du.
Nun sollst du, genau. Und das ist auch ein Ding, das ist mir auch aufgefallen, wenn man alle Folgen mal so innerhalb kurzer Zeit hört. Ja, das ist so ein Trope, was da bedient wird, oder beziehungsweise ein Erkennungsmerkmal der Serie. Es wird sehr viel übers Telefon gemacht. Also es gibt, glaube ich, keine Szene in allen Hörspielen, wo man nicht ein Telefon klingelt. Und dann wichtige Informationen kommen immer übers Telefon. Also und ständig, wenn man im Büro von den beiden ist, die haben ja zwei Apparate. Also ich stelle mir vor, die haben wahrscheinlich so zwei Schreibtische so aneinander geschoben, dass sie sich so gegenüberstehen. Mhm. Ja. Und ständig klingelt das Telefon, weil dann ruft der Kommissar an, dann ruft ein Auftraggeber an. Ne?
Dann ruft sie selber an.
Yvonne, wo bist du? Ne? Es gibt sogar einmal, dass sie das eingebaut haben, ist eigentlich schon geil, wo sie rangeht und sagt, verwählt? Frechheit. Oder so, ne?
Ja, genau.
Ja, irgendwie. Und es dann noch so lange klingeln lassen. War das nicht irgendwie so? Ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwie regt sie sich auf, dass da
dass sich da jemand verwählt hat und richtig, dann taucht sie den auch so an.
Ja, und ja, das habe ich mir auch notiert, es wird viel per Telefon immer gemacht, was auch teilweise ein bisschen nervt, wenn es immer wieder klingelt. Auch später beim Kommissar im Büro.
Oh ja.
Da sagt er ja auch so, bin ich hier der Einzige, der Dienst macht? Hallo! Ne? So, und geht ans Telefon, ja.
Weil normalerweise nehmen ja die Frauen das Telefon ab, ne?
Genau. Ja, ja. Und das ist noch ein wichtiger Punkt, ne? Weil so ganz kann sich die Serie nicht entscheiden, was denn den Status von Yvonne angeht. Ich meine, wir reden hier von der Detektei XY. Und XY steht für die Initialen der beiden Protagonisten. Aber Yvonne wird mal als Mitarbeiterin bezeichnet, das, wo man denkt, so, sie geht wirklich ans Telefon. Ja, hier Detektei XY. Moment, ich schaue, ob er da ist.
Mein
ja.
Chef.
Genau. Ne? Dann wird sie wieder als Mitinhaberin betitelt. Dann wieder als Assistentin oder als Partnerin. Also was ist sie denn jetzt?
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja. Da sind sie sich nicht einig.
Ja, die können sich nicht entscheiden. Ich glaube, das geht wirklich nach Lust und Laune wie der Xaver gerade Bock auf Yvonne hat. Also wenn sie brav ist und das macht, was er will, dann ist sie die Partnerin und gleichberechtigt. Ja.
Aber wenn es darum geht, so niedrige Arbeit zu erledigen, dann kann das die Frau machen. Dann ist sie nur die Assistentin.
Genau, richtig. Mhm. Naja.
Auf jeden Fall muss sie jetzt den Hörer abnehmen. Gibt den aber dann auch gleich an Xaver weiter, weil es ist ja für ihn. Weil das ist auch so, die Klienten, hatte ich das Gefühl, wollen nicht mit ihr sprechen, weil sie ist ja eine Frau.
Ja, da sind wir wieder beim Thema, die Rolle der Frau. Mhm. Ja, kommt ja später auch bei dem Auftraggeber, wenn da die Sekretärin nicht kommt. Ne?
Ja, da gibt es auch eine witzige Szene.
Ja.
Ja, auf jeden Fall geht dann der Xaver ran und am Apparat ist ein gewisser Mr. Derry. Das ist der Boss von einem riesigen Lebensmittelkonzern.
Namens Smell.
Ja, genau, namens Smell. Der umgehend Xaver zu sich bestellt. Aber nur Xaver.
Nur Xaver, genau. Er
bestellt nur Xaver zu sich.
Das ist aber oft so, dass er da meistens immer schon vorgeht in allen Folgen, ne? Und dann aber immer dann wieder sagt so, ja, und meine reizende Assistentin, die wird das und das in der Zeit machen. Ne? Ich meine, in der Folge mit den blauen Eulen, da wird sie ja dazu verdonnert in diesem Nachtclub. der heißt ja irgendwie Nachtclub der Blauen Eulen, da soll sie dann undercover als, ja, wie sagt man, als Girl auf der Bühne, ne, und ich meine, es ist ja ein Nachtclub, wo die Mädels aufreizend rumlaufen, soll sie so einen Zaubertrick machen.
Ja? Was für ein Zaubertrick, du?
Einen umgekehrten Striptease. Mhm. Sie ist ja Mitglied im
Hexenzirkel?
Nee, Zauberzirkel.
Hexenzirkel? Ja.
Ja? Nein, das ist ein Zauberzirkel. Und sie macht dann quasi einen umgekehrten Striptease. Also sie greift immer in die Luft, dann hat sie plötzlich einen Rock und dann hat sie plötzlich Strumpfhosen und dann zieht sie sich auf der Bühne an.
Genau. Aber zu diesem Zauberzirkel, da wird auch nicht näher drauf eingegangen.
Ja, und das meine ich damit, wir wissen ja sehr wenig über die. Mhm. Wir wissen nicht, wie alt die sind. Wir wissen nichts über den Status Familie oder so. Das ist ein Merkmal. Also sie sehen beide gut aus. Das sind schon die wichtigsten Merkmale. Und sie ist auch noch Mitglied im Zauberzirkel. Sie kann Karate. Ich glaube, über sie wissen wir sogar am meisten.
Ja.
Über ihn wissen wir ganz wenig.
Stimmt. Nur, dass er cool aussieht.
Er sieht sehr gut aus. Ja. Ja. Ja, und er ist auch kein Kind von Traurigkeit. Was,
oh nein, ach Gott.
Ja, was, die, also man kann sagen, in allen Folgen hat er immer eine Isha am Start.
Immer,
also,
immer ja? Ein Spusi.
Und meistens immer dann auch die mit dem Auftraggeber zu tun hat. Also entweder die Auftraggeberin selber oder die mit jemandem zusammenarbeitet. Mhm. Genau. Und das lässt die Serie natürlich auch wunderbar offen, ob da immer mal mehr geht. Ja. Weil in einer Folge wird ja auch gesagt, so, er geht zu dir nach Hause, um die Wohnung irgendwie Quadratzentimeter für Quadratzentimeter zu untersuchen. Untersuchen. Ja, was untersucht er denn da noch und so, ne?
Ja. Lässt sehr viel Raum für Interpretation offen.
Das ist richtig. Und da ist mein Favorit in Folge 3. Hier Schließfach 301. Da kommt ja auch hier, wie heißt die denn? Wie heißt die denn? Evita Rodriguez? Die, genau, die Dienerin von der alten Frau. Mit dem Schmuck in der Folge. Mit der hat er dann Kontakt und dann kommt die ja und dann bietet er ihr, glaube ich, Whisky oder Bourbon an. Ich habe keine Ahnung. Ne?
Ja, dann säuft sie dann die ganze Zeit.
Richtiger Schlucksprech, ja, ne? Die trinken dann so, hast du noch einen Schluck? Hast
Tausende.
Einen Schluck? Genau, sagt er zum Schluss. Ne? Ja. Xaver, hast du noch einen Schluck? Tausend. Und dann blendet es aus.
Wer weiß, was sie da getrieben haben.
Ja, ein Dreckschwein.
Ja. Ja. Gut, auf jeden Fall, Xaver fährt dann also alleine zu diesem 18-stöckigen Verwaltungsgebäude der Dairy Food Company, oder Dairy Food Gesellschaft. Und er wird von Millie, der Privatsekretärin von Mr. Derry, empfangen, die ihn sogleich darauf hinweist, er solle leise sein, weil niemand wissen darf, dass er hier ist. Sie bringt ihn dann zu Mr. Derry, da gibt es eine kurze Begrüßung, dann kommt dieser gleich zur Sache. Denn er sagt auch, er sei nicht der Typ, der übers Wetter sprechen muss, weil er so geschäftig ist. Vermutlich, er ist der ein direkter Mensch.
Genau, wenn er dann noch mit Xaver redet, ne? Der irgendwie kurz dazwischen redet, so, unterbrechen Sie mich nicht.
Ja? Genau.
Entschuldigung.
Entschuldigung. Und dann erklärt er kurz, ja, er ist ja der Inhaber dieser großen Supermarktkette und er wird nun erpresst. Er hat einen persönlichen Brief erhalten, den er aber eigentlich nicht so ernst nimmt. Denn darin wird er aufgefordert, 1 Million Pfund zu zahlen oder seiner Ladenkette. In seiner Ladenkette werden Lebensmittel vergiftet. Er vermutet dahinter einen üblen Scherz, denn der Brief trägt einen Mickey-Maus-Stempel. Und ja. Wegen diesem Mickey-Maus-Stempel scheint er halt diesen Brief nicht so ernst zu nehmen, weil Mickey Mouse ist ja was für Kinder.
Also er hat noch nichts von der Mickey Mouse Bande gehört anscheinend, ja, wobei die ja jetzt wohl gerade stadtbekannt sind.
Ja, aber er ist halt Mr. Derry, er ist halt.
Genau,
er
hat keine Zeit für so einen Quatsch. Ja, ich bin ein vielbeschäftiger Mann.
Genau, und da schaut sich Xaver diesen Brief an und meint, ah, dahinter steckt da die Mickey Mouse Bande.
Jetzt hat er Oberwasser, weil eben noch so irgendwie, unterbrechen Sie mich nicht, okay, ne? Und jetzt irgendwie, tja, Mr. Derry, ich würde den Brief sehr ernst nehmen an Ihrer Stelle.
Ja. Weil eben, Mickey Mouse Bande. Und da müsse er sogar den Yard mit einbeziehen, weil seine Detektei dafür zu klein ist, für diesen großen Fall. Derry findet das nicht so toll, weil er es ja eigentlich geheim halten will, dass er da überhaupt jemanden. Deswegen hat er ja auch die Detektei beauftragt und nicht die Polizei.
Richtig.
Aber Xaver kann ihn dann überzeugen und stellt auch gleich seinen Plan vor. Denn Derry soll als erstes seine Mitarbeiterin, da sagt er wieder Mitarbeiterin,
ja, genau.
Yvonne einstellen, damit diese sich einen Überblick über die Ladenkette verschaffen kann.
Jetzt ist Yvonne ja nicht dabei, sie kann jetzt keine Widerworte geben. Nee, ne? Jetzt kann er sich so ein bisschen aufspielen. Ne?
Das war bei der Blauen Eule auch so.
Ja, ja.
Da hat er ja einfach entschieden, dass, meine Mitarbeiterin, die kommt da und tanzt da.
Genau.
Die kann das.
Und da muss er jetzt aber auch fairerweise sagen, dass Yvonne, das sagt dann der Erzähler in der Folge, dass sie das gar nicht geil findet und dann auch wirklich
richtig sauer ist.
Ja, ein bisschen kratzbürstig sogar rüberkommt, weil sie irgendwie mit Schuhen nach ihm schmeißt und auch ihn haut. Ja? Mhm. Und später kommt dann der Kommissar und sagt so, was ist denn mit ihm passiert? Und dann so, ja, Yvonne, die hat's auf mich abgesehen, ne? Nur weil ich sie hier verkauft habe an diesem Nachtclub. Ne? Und
wow.
Da ist aber auch der Kommissar schön, weil er so lacht. So. Geschieht ihnen recht.
Ja.
Wobei man jetzt auch sagen muss, haben wir auch noch nicht erwähnt, der Kommissar ist während der ganzen Serie, auch in der Folge wieder weniger, also viele Sachen, die aufgebaut werden, werden hier so ein bisschen fallen gelassen in Folge 4. Er ist schon ein bisschen heiß auf die Yvonne. Der will nämlich ständig mit der essen gehen, obwohl er ja verheiratet ist. Also einmal sagt er Yvonne, da sind sie im Restaurant, Folge 1, und dann sagt er Kopf runter und dann so, ist das ihre Frau? Das ist aber eine Süße. Ist sie nicht, aber... Er sagt ja nicht, ich habe keine Frau oder so, deswegen gehe ich stark davon aus, er hat eine Frau.
Das hatte ich jetzt nicht unbedingt das Gefühl, weil man kann ja sagen, oh, ist es ihre Frau? Sozusagen hat, wenn das halt nicht so, er hat ja gesagt, nein, das ist nicht meine Frau. Deswegen muss er ja nicht gleich sagen, ich habe keine Frau.
Könnte aber, Yvonne, ich bin gar nicht verheiratet. Hätte er sagen können, macht er nicht. Deswegen, in meiner Fantasie ist er...
Ist er verheiratet? Nein, meiner nicht unbedingt. Aber gut, wie auch immer.
Aber das macht es doch prickelnder.
Ne? Wow.
Ist das so? Nein, ich meine jetzt nicht auf die Art und Weise, sondern was das Verhältnis angeht.
Mhm.
Ja?
Ja, aber auch in diesem Hörspiel werden sie noch essen gehen. Ja.
Tun sie das? Aber gemeinsam, alle am Ende, oder?
Ah ja, nee, ich verwechsel das gerade mit dem anderen Typen. Na,
ist das bei am Ende von den Blauen Eulen, Folge 2, wenn sie da den bösen Kopfschuss verpasst? Haben wir auch noch nicht gesagt, die Serie ist eigentlich für Kinder, hat sie so Nuancen von Brutalität. Allein schon hier in der Folge, der Anfang, ne? Am nächsten Morgen war er tot, ne? Erstochen von hinten. In anderen Folgen, da wird dann ja auch bei der Blauen Eule, wird dann zum Beispiel die, ja, sie ist nicht die Besitzerin, aber sie ist... schon die Leiterin von diesem Nachtclub, die wird ja dann auch erschossen.
Genau,
und ganz zum Schluss erschießt die Yvonne den Bösen, weil sie trägt ja auch immer, weiß nicht, neben Strumpfband oder so eine kleine Knarre und schießt ihn dann in den Kopf.
Die niedliche Pistole.
Den Knall kenne ich, das ist die niedliche Pistole von Yvonne, weil der sie nämlich im Schwitzkasten hat.
Wahrscheinlich,
genau.
Ne?
Wahrscheinlich. Und der hält ihr ja erst eine Waffe an die Schläfe und dann erschießt sie ihn.
Aber das steht ja auch auf den CDs, das ist eine Krimi-Edition. Das ist Krimi. Das ist nicht unbedingt für Kinder.
Ja. Nein. Aber so wie es gemacht ist, also ich hätte es jetzt als Hörspiele für Kinder deklariert.
Heranwachsende. Na gut, auf jeden Fall eben. Soll Yvonne da sich einen Überblick verschaffen und er solle auch ganz wichtig vor ihr nichts verheimlichen. Dann sind die beiden sich einig, also Mr. Derry willigt ein. Die Millie wird gerufen, damit sie Xaver hinaus begleitet. Und dabei flirten die so richtig bescheuert miteinander. Sie sagt irgendwie, kommen Sie, Xaver? Und dann sagt er so, oh, Sie kennen meinen Namen? Und dann sagt er wieder sowas wie, oh, Millie ist auch so ein süßer Name. Und da denke ich mir einfach so, was ist das für ein... Nee, das ist so dumm. Das ist so ein dummes Geflirte, das ist einfach völlig, das fand ich richtig doof.
Na, er sagt ja dann, wann wollen wir uns mal treffen? Und sie, dann gleich heute Abend. Ich habe um 19 Uhr Feierabend.
Genau, weil ich wollte noch sagen, dieses dumme Geflirte scheint ihr, der Millie, ja gefallen zu haben. Denn er lädt sie ja dann so gleich noch für denselben Abend zum Essen ein und sie willigt ein.
Aber auch das ist natürlich ein Klischee.
Weil er sieht ja so gut aus.
Das ist ja auch mit Absicht.
Ich weiß.
Das will man ja auch. Klar, das wirkt aus heutiger Sicht noch bekloppter.
Aber es ist einfach so dumm, wie das so gespielt ist, reden miteinander.
Ja, aber das ist ja, ich sag nur hier, hast du noch einen Schluck? 1000.
Ja.
Das ist auch nicht besser.
Das ist einfach so, ich schaue dir einmal in die Augen und du bist mir gleich hörig, weil ich kenne deinen Namen und ich schmelze und ja, lass uns essen gehen und ach.
Ja,
ja, auf jeden Fall, es folgt so witzige Gitarrenmusik, die mich irgendwie an Western erinnert.
Ja, habe ich jetzt gerade nicht so im Ohr.
Die nächste Musik ist dann noch schlimmer.
Ah ja, ja,
ich
weiß
nicht. Die Musik in dieser Hörspielserie finde ich die Musikauswahl nicht so gut.
Für mich ist es aber eigentlich auch so eine Art Nachhausekommen gewesen, weil ich ja schon eingangs erwähnt habe, ich kenne ja ein paar Hörspiele von Herwald/Karussell. Und viele Stücke, die hier auftauchen, ist ähnlich wie bei Europa früher, dass die ja auch immer so innerhalb der Serien immer wieder auftauchen.
Mhm.
Und das ist hier genauso. Du hörst hier ein Musikstück, das hast du auch bei Heimlich und Co. oder sogar bei Alf in den Hörspielen gehabt. Deswegen war das für mich sehr vertraut.
Mhm. Ja, ich fand es jetzt einfach hier nicht so passend.
Ja, ja. Ich meine auch nicht, dass jedes Musikstück gut ist. Aber, aber es war jetzt immer so, dachte ich so, ach, das kennt man ja. Naja gut, jetzt geht's ins
Büro von Kommissar Hunter. Mhm. Im Yard sind sie jetzt. Dieser ist ein bisschen überrascht über das Angebot der Mitarbeit von XY. Aber weil sie haben ja ihn jetzt dieses Mal hinzugezogen, weil sie gesagt haben, dieser Fall ist zu groß für sie.
Und er ist überrascht und er freut sich auch.
Ja, ja. Ja. Und sie reden da über das weitere Vorgehen und dann wird auch gesagt, ja, die müssen unbedingt auch das Telefon von Mr. Derry im Büro, aber auch privat anzapfen, damit die da alles mitkriegen. Mhm. Und ja, das Einschleusen von Yvonne bei Derrys Firma findet der Kommissar auch super. Sie sei ein sehr tüchtiges Mädchen. Das ist auch das Wort Mädchen wird hier auch ganz oft verwendet. Das ist für mich auch so ein bisschen so, ja, das kleine Mädchen. Das
ja, so wie Fräulein, ne?
Ja, Fräulein finde ich zwar gar nicht so schlimm.
Aber man sagt es nicht mehr, weil es ein altmodischer Begriff, der eher so ein bisschen herabwürdigend ist. Mhm. Wenn ich jetzt sage, Fräulein, kommst du mal her, ich will zahlen. Ne?
Ja, das man sagt es bei uns jetzt auch nicht mehr, ich höre es auch nicht mehr täglich, aber es ist jetzt nicht so negativ, finde ich. Gut, auf jeden Fall sind sie sich da einig im Büro von Kommissar Hunter und der sagt dann aber auch noch zu Xaver, dass sich das Yard zur Lösung dieses Falles Dinge einfallen lassen wird, auf die nicht mal Xaver kommt. Das ist auch ganz wichtig, dieser Satz.
Ja.
Ja, vor allem das Ende dann.
War das so?
Ja.
Ja?
Ja.
Okay.
Das sagt er so.
Nein, ich meine, dass
sich Dinge einfallen. Ja,
aber kommen diese Dinge dann auch?
Ja, denk an die Schlussszene.
Ja, aber vom Kommissar?
Das war ja die Idee vom Yard.
Okay, gut.
Meiner Meinung nach. Naja, egal. Der Erzähler erzählt jetzt, dass am anderen Tag die Zeitungen ausführlich über den Fall der Mickey-Maus-Bande berichtet, dass sie grundsätzlich Mickey-Maus-Masken tragen und quasi als Qualitätssiegel ihrer Arbeit einen Mickey-Maus-Stempel hinterlassen. Und die Bürger sollen beim leisesten Verdacht umgehend Meldung erstatten. Also das wird dann noch so gesagt. Und dann kommen wir auch gleich zur nächsten Szene, und wo die Yvonne ihre Arbeit bei der Derry Food Gesellschaft aufgenommen hat.
Ja. So. Oh Gott. Und jetzt kommt hier besagter Thomas Karalus. Und im Hintergrund hört man die ganze Zeit auch so ein ganz nerviges Gepiepe und so ein Rattern.
Ja, das ist so, das hat mich auch richtig, richtig genervt.
Und auch hier ist jetzt natürlich ein Klischee, ne? Der erfolgreiche Mann.
Gutaussehender, Anfang 30er heißt.
Genau, will der kleinen Gehilfin erklären, wie sie ihre Arbeit zu tun hat. Ne? Aber Nicole sag ich schon, Yvonne. Yvonne ist ja nicht auf den Mund gefallen, er hat gesagt, das habe ich schon verstanden. Ach so, ja. Sie sind ja nicht wie die anderen, die hier gearbeitet haben.
Ja, vorhin. Weil er sagt dann so, die anderen Damen wussten nach einem halben Jahr immer noch nicht, wo es lang ging.
Hm.
Ja, die waren aber auch nur halb so hübsch wie sie.
Ja, genau.
Das ist auch so. Genau. So viel zum Thema, es wird andauernd wieder erwähnt, wie schön die Menschen in diesem Hörspiel sind.
Alles nur schöne Menschen, genau.
Weil er sieht ja auch gut aus, der Anfang 30er. Genau. Der heißt übrigens Spencer, ne? Haben wir ja schon gesagt.
Spencer, hallo Spencer. Ja.
Hallo Spencer.
Ja. Jetzt habe ich dich natürlich unterbrochen, weil hier steht noch, sie sitzt als erstes in der Abteilung, wo Daten gespeichert werden.
Genau, die Abteilung heißt Abteilung, wo Daten gespeichert werden. Das fand ich auch so bescheuert. Was ist das für eine Abteilung?
Ja.
Ich arbeite in der Abteilung, wo Daten gespeichert werden. Ah, ja.
In der Cloud.
Sie sitzt in der Cloud.
Sie sitzt in der Cloud, ja.
Ja, auf Wolke 7 mit dem gut aussehenden Spencer. Oh, wie schön. Oh, ja. Okay. Ja, es wird dann über den Verkauf von Butter geredet. Yvonne macht ein paar schlaue Bemerkungen und Spencer ist stark beeindruckt von ihr.
Genau, weil irgendwie so, ja, wir müssen jetzt hier mal prüfen, irgendwie ist der Verkauf von Butter zurückgegangen. Woran liegt das denn?
Und dann sagt sie, ja, es ist Ferienzeit, genau. Die Leute kaufen weniger Butter ein. Ach, Yvonne.
Wäre gar nicht drauf gekommen. Ja. Sie sind ja richtig ein schlaues Bambi.
Genau. Ja, und wie gesagt, diese Hintergrundgeräusche in dieser Szene finde ich extrem störend und tragen für mich auch null zur Atmosphäre bei.
Es trägt schon zur Atmosphäre bei, dass man weiß, was da vorgeht. Sich geht, aber die Geräuschauswahl finde ich ein bisschen übertrieben.
Ein einfaches so Schreibmaschinengeräusch hätte gereicht, aber dieses blöde Getute, was soll das? Was ist das? Ich arbeite in einem Büro, da tutet es nicht so. Und auch vor 20 Jahren hat es nicht so getutet im Büro. Naja.
Sie gehen über zur Mehlbestellung. Das wird nochmal wichtig, ne?
Ja.
Also, dass hier Mehl geordert wird, ja.
Mhm.
Witzig.
Und die Yvonne stellt dem Spencer ein paar Fragen, aber irgendwie hat er keine Lust mehr, genau, die zu beantworten.
Spencer antwortet, bis er keine Lust mehr hat.
Ja, und dann sagt er auch plötzlich so ganz plump, dass er sie zum Essen einladen will.
Na, er sagt eigentlich, Yvonne, wir haben jetzt Feierabend. Also er bestimmt, dass es Feierabend ist, so habe ich das jedenfalls verstanden. Ne?
Er will sie zum Essen einladen und sagt, warum, dass er sie so zum Essen einladen will, nämlich um sie so zu verwöhnen, wie es einer so gescheiten und bildhübschen jungen Dame zukommt.
Aber es gefällt ihr schon.
Natürlich gefällt es ihr. Da habe ich ja dann auch geschrieben, dass ich da wirklich sehr, sehr lachen musste, aber gleichzeitig auch fast ein bisschen kotzen, weil der Typ einfach so unglaublich ekelhaft und schmierig ist. Weil es einfach auch wieder so eine total klischeehafte Szene ist, wie ich finde. Und so quasi, man braucht der Frau nur so ein bisschen Honig ums Maul schmieren und schon liegt sie einem zu Füßen. Weil sie findet es ja wirklich gut. Sie fand ihn, weil er halt auch so gut aussieht und
Ja, aber ich finde, sie ist hier trotzdem immer noch so ein bisschen, ich finde, es ist immer noch eine Grenze da. Beim Xaver habe ich immer das Gefühl, bei dem ist immer gleich klar, danach Knicknack.
Ja, weil der nennt sie auch schon nach dem zweiten Satz Schätzchen.
Genau.
Gut, auf jeden Fall, die Szene ist irgendwie, das Ganze finde ich einfach so dumm, aber auch wieder, dass es auch dann wieder witzig ist. Also,
am Ende muss man dann doch lachen, ne? Finde ich, dass man jetzt nicht sagen kann, so geht gar nicht.
Nee, eben, das meinte ich auch zu Beginn, wo ich gesagt habe, manchmal gibt es so Momente, wo ich dachte, oh Gott, echt jetzt, aber am Ende musste ich einfach wirklich lachen.
Ja.
Und dann, jetzt kommt diese Musik, die ich meinte, weil ich auch so finde, diese Musik ist so auch wieder so eine Art Western-Musik, die in mir so ein Bild von einem reiternden Cowboy in den Sonnenuntergang hervorgerufen hat.
Bei mir jetzt nicht so, ich habe nicht so viel über die Musik nachgedacht.
Doch, ich schon. Da muss ich sagen, bei Hörspielen, wo mir die Musik nicht auffällt, ist es eigentlich ein gutes Zeichen, weil dann passt sie für mich in das Hörspiel.
Okay.
Da, wo mir die Musik dann so richtig auffällt, ist meistens so, wenn ich denke, da finde ich, passt es nicht so. Sonst fällt mir die Musik nicht so auf.
Und wir haben den nächsten Tag, den nächsten Morgen. Und jetzt kommt zum letzten Mal in der Serie der Running Gag.
Mit dem Schild.
Also Xaver betritt das Büro, ne?
Und da fällt. Hört man es einfach im Hintergrund runterfallen.
Runterscheppern. Und er tut so, als würde es das erste Mal passieren. So, ach, unser Firmenschild. Irgendwann muss ich es mal richtig ranmachen.
Genau. Ja?
Deswegen ist es mir da gar nicht aufgefallen.
Als wir das erste Mal, weil wir haben ja mit dieser Folge angefangen. Genau.
Richtig. Erst in den nächsten Folgen, die davor spielen, dachte ich mal so, das kommt aber ganz schön oft vor. Also es wird ja wirklich zelebriert.
Ja.
Genau, und im Hintergrund klingelt mal wieder ein Telefon, ne? Yvonne ist noch nicht da. Er ruft dann auch noch, Yvonne, Telefon, ne? Jetzt ist sie wahrscheinlich wieder nur die kleine kaffeebringende Sekretärin, die ans Telefon gehen soll, ne? Also muss er den Hörer abnehmen und jetzt stellt er verwundert fest, währenddessen, Yvonne ist ja wirklich nicht da. Er ist maulig, ne? Weil er das Telefon. Genau, alles muss man selber machen, das kommt ja später nochmal mit dem Mr. Derry, ja?
Ja, genau.
Und Yvonne ist am anderen Ende, man hört es aber nicht, weil wenn telefoniert wird, reden die Leute immer so dieses so, aha, Yvonne, ja, wo bist du?
Ah, du kommst gleich, ah, ja, okay.
Und das sagt er schon so ein bisschen so wie, ach, du kommst gleich.
Wo bist du denn?
Ja, genau, was machst du denn eigentlich gerade?
Und da merkt man auch, dass wir das, was wir gemeint haben, wollen die jetzt was voneinander oder nicht? Ist er eifersüchtig oder nicht?
Na gut, jetzt ist er vielleicht ein bisschen, na, nicht sauer, aber schon so irgendwie, es ist früh morgen, wir machen auf, du bist nicht da.
Ja,
kennt er von ihr so nicht. Das ist wahrscheinlich normal, wenn er nicht kommt, ja.
Auf jeden Fall, es klingelt jetzt die zweite Leitung.
Mm.
Und da geht er ran und da ist dann der Kommissar Hunter am Apparat. Und er informiert Xaver darüber, dass gestern jemand im Spielwarengeschäft Kinderglück drei Mickey-Maus-Masken gekauft hat. Aber weiteres wird er den Detektiven dann
noch mit
vor Ort erzählen. Ja, sie wollen sich also für später verabreden.
Mm, richtig. Und jetzt erzählt uns der
Erzähler
ist auch ein dummer Satz, mal erzählen Sie Erzähler.
Ja,
der Erzähler erklärt uns,
genau,
dass man herausgefunden hat, dass ein Fotograf die Masken gekauft hat. Das finde ich eigentlich auch ganz schön. Es gibt immer Szenen, die gut und lang genug gespielt sind. Und so wichtige Informationen übernimmt doch mal der Erzähler. Es gibt ja manchmal so Hörspiele, wo wir uns dann drüber aufregen, warum hat man das nicht gespielt oder gemacht und so. Aber ich finde hier die Mischung ganz gut. Ne?
Ja, voll.
Genau. Und wir erfahren, es war ein Fotograf. Und jetzt entschließen sich Xaver und Hunter gemeinsam mit Yvonne, den aufzusuchen. Sie wollen ihm Yvonne auf den Hals hetzen.
Weil er ist ja ein Fotograf.
Ja, genau, weil ein, Zitat, ein Fotograf kann ja ein hübsches Mädchen, dem kann er ja nicht widerstehen, weil er sie vor die Linse kriegen will.
Genau,
ne?
Das ist so ein schönes Klischee, genau.
Ja.
Ja. Gut, dann gehen sie dahin. sie gehen alle drei dahin, aber die anderen beiden bleiben eigentlich wie so im Gang oder unten.
Ja, die warten unten vor der Tür.
Ja. Genau, und sie geht dann da zu diesem Fotografen und klingelt da bei Mr. Bennett, der heißt Mr. Bennett. Das eröffnet dann die Tür. Und er sagt so, sie wünschen, oh,
ja, das sagt er auch so. Er wird halt so leicht tuntig gespielt.
Leicht, sehr. Ja, dann fragt er auch gleich, ob er sie fotografieren soll oder gleich in seine Kartei aufnehmen.
Ich habe eine Kartei mit sehr hübschen Mädchen. Oh, und die Werbeagentur bestellen bei mir dieses und jenes. Ja? Und
diese Betonung finde ich da auch so.
Frauen mit roten Haaren, mit schwarzen Haaren, mit großen Brüsten, mit kleinen Brüsten.
Ja, so ungefähr.
So ungefähr.
Also das mit den Brüsten sagt er jetzt nicht.
Ach, schade, oder?
Ja, sehr schade.
Mit kurzen Röcken, mit langen Röcken. Ja.
Yvonne ist dann aber eigentlich sofort, kommt sie darauf zu sprechen, nein, ich will keine Fotos machen.
Und das ist wichtig, sie ist halt nicht so diese oberflächliche, dass sie gleich sagt so, ah, da habe ich aber Lust und so, wenn sie schon so fragen. Ne? Sie macht's ja später, aber ich finde, Yvonne ist eigentlich, auch wenn immer wieder gesagt wird, sie ist bildhübsch und so alles, ja, sie nutzt das schon, aber ich finde, es kommt nie so rüber, dass sie sich darauf was einbildet.
Nee. Sie nutzt es dann, wenn sie es gebrauchen kann,
richtig,
wenn es ihr weiterhilft.
Ja,
ne?
Aber sie ist jetzt nicht so dieses irgendwie, ich weiß, dass ich gut aussehe und ich weiß, dass die Männer sich nach mir umdrehen und so.
Nee.
Sie selber sagt das niemals.
Nein. Auf jeden Fall, sie verneint das und sagt dann auch gleich, ihr Partner wartet draußen. Und dann will Mr. Bennett wissen, was ein so hübsches Mädchen von einem Fotografen möchte, wenn es nicht fotografiert werden will. Haha. Ja, Yvonne fällt dann gleich mit der Tür ins Haus und fragt ihn, warum er am Vorabend 3 Mickey-Maus-Masken im Kinderglück gekauft hat. Er will es ihr nicht so recht sagen und da gibt sie sich auch gleich als Privatdetektivin zu erkennen. Und dann, ich glaube, sie droht ihm auch noch, wenn er jetzt das nicht ihr nicht mithalten müsse, müsse er mitkommen aufs Yard oder sowas.
Genau, sagen Sie es lieber jetzt, bevor ich das meinem Kumpel von der Polizei erzählen muss.
Genau, und dann erzählt er ihr halt, ja, er brauche die Masken für lustige Werbeaufnahmen eines Lebensmittelkonzerns.
Aber das finde ich nachvollziehbar, ne?
Ja, aber ich finde das so, ich brauche die Masken für lustige Werbeaufnahmen, dachte ich so, ah ja, so hatte ich so SM-Vibes irgendwie,
wow,
weil ich mir da so schwarze Latexmasken vorgestellt habe. Das, ja, gut,
sagt genau. Auch einiges. Er sagt ja dann irgendwie, ja, die Queen ist auch eine prominente Person, aber mit Mickey Maus können die Kinder mehr anfangen. Und du kommst mit Latexmasken.
Entschuldigung.
Genau, mit oder ohne Reißverschluss über den Mund? Mit.
Da sage ich nichts zu.
Wow.
Diese Fantasie will ich den Hörern überlassen.
Ja, bitte.
Gut. Weiteres kann und will er aber hier nicht ausführen, sagt er. Gut, Yvonne ist zufrieden, bedankt sich und überreicht ihm ihre Karte und sagt noch dazu, er könnte sie jederzeit anrufen, wenn er mal etwas auf dem Herzen habe. Das fand ich dann ein bisschen komisch, dass ich das so gesagt habe. Also warum macht sie das?
Das muss gesagt werden,
weil
es wichtig wird, genau.
Genau, aber in dem Moment habe ich so gedacht, okay. Naja, Mr. Bennett sagt dann gleich so richtig doof zu ihr, am liebsten möchte ich sie gleich anrufen. Er würde nämlich genau so einen Typ wie sie brauchen, um draußen in der freien Natur mit Fotos zu machen, mit Kornblumen in einem Kornfeld. Aber Yvonne lässt ihn dann ziemlich barsch abblitzen und geht.
Ja.
Ja. Naja, sie geht dann zurück zu Hunter und Xaver und zu dritt laufen sie dann zu ihrem Wagen zurück.
Mhm.
Xaver will wissen, wo Yvonne eigentlich gestern Abend noch war.
Ja, aber wie er es wissen will. So.
Ja, ja.
Sag mal, wo warst du eigentlich gestern Abend?
Und sie erzählt dann, dass sie von ihrem smarten Abteilungsleiter Spencer ausgeführt wurde. Und da sagt sie auch so blöd, wow, der hat einen Schlitten.
Aber meinst du, das sagt sie nicht auch, um ihn ein bisschen zu ärgern?
Bestimmt.
Ne?
Aber sie sagt es halt einfach, ich fand es trotzdem, wie sie es so betont hat, fand ich blöd. Aber sie sagt das halt dann so.
Ja, aber die drei Folgen davor hat er ständig irgendeine Ische gehabt. Ne?
Ja.
Das hat sie auch mitbekommen. Und jetzt denkt sie sich, weil
jetzt kann ich es dir mal zurückgeben.
Richtig, genau. Ja,
ja, auf jeden Fall, der Spencer fährt einen Jaguar Sport 2-Sitzer und sie waren in einem Traumlokal im Silberfisch. Und da musste ich wieder richtig laut lachen, weil ich das ein richtig bescheuerter Name für ein Speiselokal finde. Silberfisch.
Silberfisch.
Naja, jedenfalls wollte Spencer Yvonne dann auch danach auch noch sein Wochenendhaus zeigen, aber das wollte sie wiederum nicht. Mhm. Und Kommissar Hunter fasst dann nochmal so kurz zusammen, ja, Jaguar, Silberfisch, Wochenendhaus und fragt sich, wie so ein Abteilungsleiter sich sowas leisten kann. Mhm. Yvonne findet das auch ein bisschen seltsam und zudem sei ihr aufgefallen, dass Spencer an seinem Autoschlüssel einen kleinen silbernen Mickey-Maus-Anhänger trägt.
So, und eigentlich ist es hier schon, eigentlich wissen wir es hier schon, ne? Ist ja eigentlich schon gelöst.
Eigentlich so ein Fall gelöst. Und tschüss. Bitte. Aber Xaver soll nun überprüfen, warum der eigentlich so reich ist und deswegen mit Mr. Derry sprechen. Yvonne will er aber zudem in eine andere Abteilung versetzen lassen. Und da habe ich mich so gefragt, ah ja, ist er eifersüchtig?
Niemals.
Ja, auf jeden Fall sehen sie, wie ein Mann sich an dem Wagen zu schaffen macht und kurz darauf explodiert der. Mhm. Also die Karre macht Boom.
Ja.
Und da finden sie dann auch gleich einen Zettel mit dem Mickey-Maus-Stempel drauf. Da frage ich mich auch, wenn die Karre explodiert, aber der Zettel ist heil geblieben.
Ja, der wurde wahrscheinlich 2 Meter vor das Auto auf die Straße gelegt.
Na gut. Man hört dann, also witzig fand ich auch, wenn die ja da zum Wagen zurücklaufen, man hört sie sprechen und ein paar Vögel, ein bisschen Vogelgezwitscher im Hintergrund und sonst hört man einfach nichts. Also die Straße ist tot, hat man das Gefühl. Es sind nur die drei und die Vögel. Aber wenn dann das Auto explodiert, hat es tausende Menschen.
Ja, weil die jetzt alle aus den Häusern kommen. Aus den Häusern und es ist doch in einem Wohnviertel. Das ist doch irgend so eine Geschäftsstraße.
Ja, aber dann, ich habe das so im Kopf, weil die laufen dann zum Auto. Für mich war das Auto dann irgendwo weiter weg an der Straße, wo halt keine Häuser stehen.
Nee, das nicht. Die haben so weit weg von dem Fotografen geparkt, wahrscheinlich, weil sie da nur einen Parkplatz gefunden haben.
Aber das Explosionsgeräusch fand ich ganz gut. Das fand ich ganz okay. Es gibt schlechtere Explosionen, so bei den Fragezeichen zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Gut. Naja,
oder so völlig übertriebene. Manchmal denkt man wirklich, eine ganze Stadt explodiert und manchmal ist es nur wie, als würde eine Tasse aus.
Eine ganze Stadt explodiert und da war es nur eine Briefbombe.
Genau.
Gut, bedrohliche Musik. Ja, und jetzt, die Mickey-Maus-Bande hat es nun also auch auf Yvonne, Xaver und den Kommissar Hunter abgesehen. Und jetzt sind sie umso neugieriger, wer sich hinter diesem lächerlichen Kinderspielzeug verbirgt.
Tja.
Ja. Szene 10. Für mich eine sehr, sehr lange Szene, aber gut. Yvonne klopft bei Mr. Sie sind jetzt wieder bei Mr. Derry an die Bürotür. Es öffnet niemand. Xaver fordert sie auf, nochmal zu klopfen. Das fand ich auch so witzig, weil Hauptsache die Frau muss klopfen, er kann nicht klopfen. Aber Mr. Derry
öffnet. Niedere Arbeiten, er könnte sich ja die Knöchel abnutzen oder so.
Richtig, das kann die Frau dann machen. Gut, Mr. Derry öffnet schließlich und entschuldigt sich fürs Warten lassen, weil seine Sekretärin hat ihn versetzt.
Das wird ja nochmal wichtig, aber hier wird klar, dieser Mr. Derry ist ja ohne Sekretärin völlig aufgeschmissen. Ne? Er beschwert sich ja ein paar Mal. Er kann keinen Kaffee anbieten, weil die Sekretärin ist nicht da. Er muss selber die Tür öffnen.
Weil die Sekretärin nicht ist
da. Richtig,
genau. Er muss selber ans Telefon gehen, weil die Sekretärin ist
da. Also klar, jetzt könnte man wieder sagen, das ist aber ganz schön sexistisch, dass die Frau das alles machen muss. Aber gleichzeitig hört man raus, ja, ohne weibliche Unterstützung bist du aufgeschmissen.
Ja, ist heute noch so.
Ist.
Ich arbeite im Büro, ich kenne das.
Ich arbeite mit sehr, sehr vielen Frauen zusammen. Deswegen, bei uns ist eher, dass die Männer überflüssig sind. Nein, Quatsch.
Gut, dann ist es ja wieder ausgeglichen. Also. Xaver fragt nach Neuigkeiten, es gibt keine. Nun fragt er, ob Mr. Derry all seine Mitarbeiter gut kennt. Dieser lacht und nun sagt er, in meinem Betrieb arbeiten 10.000 Leute. Natürlich kenne ich die nicht alle. Yvonne will jetzt genaueres über Mr. Spencer wissen, da sie es bemerkenswert findet, dass ein Abteilungsleiter aus seiner Firma das neueste Jaguar Sportcoupé fährt, in die teuersten Lokale essen geht und dort wie ein Stammgast behandelt wird und außerdem über ein entzückendes Sommerhäuschen verfügt. Und als sie das mit dem Sommerhäuschen erwähnt, fragt Xaver auch nochmal so leicht aggressiv, bist du da ja wohl doch drin gewesen? Und dann sagt sie so, nein, war ich nicht. Und dann erzählt sie weiter. Ja, man merkt einfach,
der kocht.
Der kocht.
Mhm. Ja, aber sie ist ja später auch nicht besser.
Und der kocht kein Essen.
Hm? Wow.
Ja,
stimmt. Der war richtig schlecht.
Gern
geschehen. Also es wurden schon sehr viele schlechte Witze in der Geschichte dieses Podcasts gemacht.
Aber ich dachte, ich muss mich da jetzt auch noch ein bisschen ein.
Also Lucy hat ja auch sehr viele schlechte Witze gemacht, aber ja.
Schöne Grüße an Lucy
an
dieser Stelle. So, wo war ich?
Spencer. Sommerhäuschen.
Warst du doch drin. Sie verneint das und erzählt dann einfach weiter, dass ihr außerdem aufgefallen sei, dass Spencers Autoschlüssel so ein Mickey-Maus-Anhänger, dass da so ein Mickey-Maus-Anhänger dran ist. Und nun lacht Mr. Derry total übertrieben. Er lacht richtig dumm und gibt so, ja, dieser Spencer ist in Wirklichkeit mein Sohn. Und er arbeitet hier unter einem Pseudonym. Da dachte ich mir dann auch so, okay, und warum ist das jetzt so lustig? Warum lachst du so bescheuert? Und was hat das mit dem Anhänger zu tun, was sie jetzt gerade gefragt hat? Aber egal.
Nee, ich glaube, das mit dem Anhänger hat er überhört. Der hat einfach nur gehört irgendwie, ja, und ihr Abteilungsleiter, der kann sich das leisten, kann sich das leisten.
Und man will halt noch nicht auf den Anhänger eingehen, weil dann wäre die Geschichte schon zu Ende.
Richtig, dann wäre die Geschichte für uns zu Ende. Ja. Und deswegen sagt er auch, und der Kommissar, warum lachen Sie denn? Und sie würden es ja eh rausfinden, also sage ich es gleich, genau. Das ist mein Sohn. Und damit er nicht Vorteile genießt, ne? Genau. Er soll ja eine ganz normale Ausbildung für den Aufstieg genießen. Ja?
Genau, er soll für eine künftige Übernahme der Firma soll ihm der Vorwurf der Protektion erspart bleiben.
Schönes Wort, Protektion. Ja. Könnte ich nicht erklären.
Ja, so quasi wie Vitamin B einen Vorteil haben.
Ja.
Ja. Auf jeden Fall, wir erfahren aber nicht, wie Spencer richtig heißt. Das ist ja nur ein Pseudonym, aber wir wissen bis zum Ende der Folge nicht, wieder.
Genau, wir erfahren nie, wie der heißt.
Was der für einen Namen trägt, eigentlich. Ja. Es klingelt das Telefon, ne? Und Mr. Derry schreit nach Millie, seine Sekretärin. Diese ist ja bekanntlich abwesend, also nimmt er schließlich selber den Hörer ab mit der Bemerkung, alles muss man selber machen.
Ist das hier, wo er das auch sagt, irgendwie, ja, Millie hat mich versetzt, gestern hatte sie ihren freien Tag. Kommt noch.
Auf jeden Fall ist der Anruf ist für Kommissar Hunter und wir erfahren, dass die Mickey Mouse Bande erneut zugeschlagen hat. Es wurden die Goldman Bank, sie sagen auch Goldman Bank,
ja.
Überfallen.
Sie sagen auch London und nicht London.
Mhm. Okay, gut. Hatten wir das auch abgehakt? London. Ja. Gut, der Kassierer hätte da wohl den Alarmknopf betätigt. Die Polizei sei erschienen. Es kam zu einer Schießerei. Die Bande konnte schließlich aber mit einer Beute von 170.000 Pfund fliehen. Einer der Gangster sei ja doch angeschossen liegen geblieben. Und der wird jetzt da in einem Krankenhaus auf der Intensivstation behandelt und es handelt sich um Gamaschen Joe.
So, und jetzt sind wir hier so in Gefilden von 20er Jahren, ja. So El Capone, ja?
Genau.
Weil Gamaschen Joe, das erinnert mich an manche mögen's heiß, hier Marilyn Monroe und so, ne? Billy Wilder. Weil da gibt's auch so irgendwie so, ich glaube, das spielt ja in den 20er Jahren, der Film. Keine Ahnung, da habe ich echt gedacht, so wirklich so richtiges El Capone-Setting.
Ja. Genau, auf jeden Fall. Nach diesem Telefongespräch will Hunter jetzt doch einen Kaffee. Und Mr. Derry erklärt ihm, ja, dass das halt nicht geht, weil die Millie ja immer noch fehlt.
Ich kann das nicht.
Und bekanntlich kann ja nur die Sekretärin Kaffee machen.
Genau.
Ja,
also es geht nicht, weil Millie ist ja nicht
Millie
da.
Millie hatte ja gestern ihren freien Tag.
Ja.
Und er sagt so, ja, sie hatte gestern ihren freien Tag, Hausfrauentag, sie versteht. Das ist so Hausfrautag.
Ja, auch das ist wieder sehr abwertend und so alles, ne? Die Arme, die muss auch mal Wäsche waschen und putzen und Staub wischen, ne?
Genau, weil das...
Ne, das macht für den Mr. Derry auch seine Frau.
Ah ja.
Ja.
Gut.
Weil er hat doch keine Zeit.
Das stimmt, er ist ja Geschäftsführer von
Richtig.
So einer großen Firma. Firma! Wieder klingelt das Telefon und Derry regt sich schon wieder drüber auf, dass er alles selber machen muss. Er hebt also ab und am anderen Ende der Leitung ist Mickey Mouse.
Hier spricht Mickey Mouse.
Und Derry, Derry wird mit einer Summe von 1 Million Pfund erpresst. Wo und wann irgendwie die Übergabe stattfinden soll, wird ihm dann noch bekannt gegeben. Und zudem habe die Bande seine Sekretärin Millie in der Gewalt. Ja, die sagen das so blöd.
Ich weiß.
Millie mit
wir
drei
haben
I.
Millie.
Es würde ihr jedoch bis zur Übergabe des Geldes nichts passieren.
Eigentlich schade, dass sie die Chance vertan haben. Warum haben sie sie nicht Minnie genannt? Wegen Mickey und Minnie Maus. Ne? Ja. Minnie. Würde auch gehen, ja.
Würde gehen.
Oder sie haben gedacht, dann kriegen sie wirklich Ärger mit Disney.
Naja, das Telefonat wird beendet. Der Kommissar gibt zu verstehen, dass die Anrufe ja abgehört werden und man hätte dann den Täter bestimmt bald dingfest.
Richtig.
Ja, gut. Naja, wir sind jetzt zurück im Yard. Der Anruf wird dann nochmal
abgespielt,
weil sie haben es ja, wie gesagt, aufgenommen.
Richtig.
Und Yvonne weist auf diese Aussprache des Namens Millie hin. Sie habe das schon einmal gehört mit diesen drei I's. Ja. Da dachte ich mir auch so, wie hörst du drei I's raus?
Millie
1, 2, 3 oder was?
Ja, aber vor allem, wann hat er denn so gesprochen?
Hat
weil jetzt sagt sie ja, Spencer redet so ähnlich. Also der
genau, Spencer
Sohn
hätte
von Mr.
gesagt. So.
Richtig. Und wir hatten es jetzt schon 2-3 Mal. Er hat einen Anhänger mit Mickey Mouse Motiv. Mhm. Ne? Dann ist er schon mal verdächtig, dass er so viel Kohle hat. Klar, er sagt halt, ja, es ist mein Sohn. Und jetzt sagt sie auch nur, ja, klingt wie Spencer. Also eigentlich so, als ich das gehört habe, dachte ich so, okay, es kann ja nur der Spencer sein.
Ja, ne? Das ist eigentlich klar, dass es nur der Spencer ist. Was ich aber ein bisschen schade fand, weil sie sagt das einfach so, ja, sie hat das schon mal gehört. Und dann fängst du ja selber an zu überlegen, wo könnte sie das denn schon mal gehört haben? Weil wir als Hörer haben das im Hörspiel, das wurde nie gesagt.
Ja, ganz einfach. Sie war doch in dem Landhäuschen drin. Ja. Und da hat er ihr Sachen ins Ohr geflüstert.
Hat er gesagt, oh, Millie.
Nein, nicht zu ihr, sondern sie heißt ja Yvonne. Yvonne, ich leg dich übers Knie.
Nee, da hat er wahrscheinlich so gesagt, Yvonne, du bist noch viel heißer und schöner als die Millie.
Das kann sein, ja. Und das sagt sie natürlich nicht.
Ja, das ist nicht ganz jugendfrei. Naja, auf jeden Fall spekulieren sie jetzt auch noch über die Derrys an und für sich.
Ja.
Weil so ganz ehrenwert scheint dieser Mr. Derry, also der Senior, auch nicht zu sein. Weil er hat sein Imperium auf skrupellose Weise aufgebaut. Da gehen sie aber nicht mehr drauf ein.
Nee, das also sie tun sagen sie einfach, nicht.
Der sei irgendwie mal da rüber geschippert nach London, landen und hat da sein Imperium aufgebaut auf skrupellose Weise.
Genau, wahrscheinlich auch so Menschenrechte missachtet, ja.
Mhm.
Weil sie nicht so
die Leute zumindest
Konkurrenten in den Ruin getrieben, damit sie billig ihre Unternehmen an ihm verkauft haben. Wer weiß das schon? Aber man muss es auch nicht wissen. Es reicht einfach zu wissen.
Dass die Familie generell so ein bisschen.
Und der Gottfried Kramer legt ja auch die Rolle unsympathisch an.
Ja.
Ne, gleich von Anfang an. Also mehr muss man auch nicht wissen, finde ich.
Absolut.
Ja.
Naja, es gibt da wieder so eine Hintergrundgeräusche. Hier diese Schreibmaschinengetippse und die Telefonate, da fand ich es wiederum gut.
Ja, man hört auch so in meinem Hintergrund so irgendwie so wie so Polizeifunk. So.
Genau.
Da Überfall.
Da hatte ich richtig diese Büroatmosphäre der 80er Jahre. Das fand ich richtig, richtig gut.
Und aber auch hier ständig Telefon klingeln. Also es gibt ja keine Szene, wo nicht mal ein Telefon klingelt.
Das nervt dann irgendwann auch ein bisschen. Und Mr. Bennett ist auf jeden Fall am Apparat, dieser Fotograf, wir erinnern uns. Er will Aufnahmen von Yvonne im Sommerhüten machen.
Genau, der ist richtig geil.
Genau, und da ruft sie sogar auf dem Yard
genau.
an.
Also genau, da haben wir uns ja vorher schon drüber unterhalten, da hast du gesagt, so, hä, wieso ruft der denn da an? Er hat doch ihre Karte.
Ihre Karte mit ihrer Nummer.
Ja, aber sie hat ja zu ihm gesagt, sie ist hier so, sie ist dicke mit der Polizei.
Mhm.
Ja?
Und dass er selber drauf gekommen ist, sie ist nicht erreichbar, also muss sie ja auf dem Jahr, weil die Frau hat ja sonst kein Leben.
Aber das ist schon komisch, weil der Kommissar geht ran und dann so, ach, sie wollen Yvonne sprechen? Ja, sie ist hier. Ach, das wissen sie.
Mhm,
das ist
genau.
Ein bisschen merkwürdig, weil zu Hause im Büro ist ja keiner, der ans Telefoniert.
Mhm, auf jeden Fall will er unbedingt Fotos mit ihr machen. Mhm. Heute Nachmittag. Und mit Sommerhüten, ne?
Ja.
Und Yvonne findet das eigentlich eine ganz nette Idee.
Mhm.
Ja, weil eine Abwechslung. Und Xaver sagt dann auch gleich, ja, geh doch, tut dir gut.
Genau.
Und sie verabreden sich also für nachmittags oder für gleich.
Genau, und sie sagt aber noch, ich mache das gern, Mr. Bennett, aber es darf kein Foto ohne meine Zustimmung rausgegeben werden.
Genau. Es klingelt schon wieder das Telefon. Kommissar Hunter ist genervt und ich auch.
Ja, also, aber er sagt ja auch so, kann das sein, jeder Einzige, wenn der ans Telefon geht, wo sind die denn alle?
Ja, da dachte ich auch so, gut. Es gab auf jeden Fall erneut einen Überfall. Die Ulmen-Apotheke wurde überfallen.
So deutsch.
Ja, mega. Ich kenne auch jemanden, der wohnt an der Ulmenstraße.
Toll.
Ja, da muss ich gerade dran denken. Auf jeden Fall wurde die überfallen und es fehlen 500 Gramm Zyankali.
Oh. Ja.
Sie sind sich sicher. Sorry.
Ja, Xaver und Hunter machen sich jetzt erstmal
umgehend auf den Weg zu dieser Apotheke, weil sie sind sich sicher, dass sie dort auch einen Mickey-Maus-Stempel finden werden. Und so war es dann auch. Der Stempel wurde auf die Kasse geknallt. Gut, Gamaschen-Show wollen sie besuchen im Krankenhaus.
Hm.
Vielleicht kann der ja was dazu sagen.
Ja, man ist im Krankenhaus. Witzig, eine ziemlich schlechte Sprecherin möchte
die
wissen.
Die ist so scheiße.
Die ist aber wirklich nicht gut, ja. Aber das liegt auch, glaube ich, ein bisschen wieder an der Rolle. Ne? Also es ist auch wieder herrlich, was uns hier geboten wird. Ne?
Mhm.
Der Kommissar sagt, ja, ich bin ein Kommissar Hunter vom Yard, ne? Und das hier ist Xaver White vom bekannten Detektivbüro XY. Und der berühmte Xaver White. Und der Kommissar dann auch so ein bisschen eifersüchtig.
Ich bin auch noch da.
Genau, so, der berühmte und gut aussehen auch noch oder was, ne? Sie teilen mit, dass sie Gamaschen Joe besuchen möchten. Und auf die Nachfrage hin trägt die Krankenschwester vor, Gamaschen Joe fehlt. Was? Nee, jetzt sind wir ein bisschen weit.
Was Gamaschen Joe? Sie sagen, nee,
ach
sie
so,
sagt
was dann, ihm fehlt.
Was ihm fehlt.
Ja, was passiert sei.
Genau.
Ne? Genau.
Was er hat.
Er hätte unter anderem eine Gehirnerschütterung. Und jetzt Riesengag, sagt der Kommissar. Was? Gehirnerschütterung? Der hat doch gar keins.
Ja, was haben wir gelacht.
Da schmunzelt der Xaver, ne? Ja, also das war ein bisschen platt.
Ein bisschen platt.
Was? Der hat doch gar keins, ne? Denn jetzt möchten sie den Patienten sprechen. Und das ist jetzt auch interessant. Die Schwester sagt, nein, das geht nicht. Und jetzt sagt der Xaver, ach bitte, das wäre ganz wichtig. Oh, Mr. White, wenn Sie das wollen, dann mache ich eine Ausnahme. Ne? Also auch hier wieder nur gut aussehende Menschen. Beim Kommissar, nein, das geht nicht. Aber bei Ihnen werde ich natürlich schwach, Xaver. Und dann geht sie weg. Und auch hier ein bisschen leichter, latenter Sexismus. Ganz süß, die Kleine, oder, Xaver? Ja, von der würde ich mich auch gerne mal untersuchen lassen. Aber der Kommissar sagt so, oh nee, ich hab keinen Bock hier. Aufs Krankenhaus hat er keinen Bock. Genau, und dann kommt sie wieder und sagt, ja, der schläft. Der ist gerade nicht ansprechbar, denn der Polizeiarzt war ja gerade bei ihm. Er habe ihm eine Spritze gegeben und sie beschreibt den Arzt als sehr jungen, sehr attraktiven, hübschen Mann im weißen Kittel. Hier steht, du hättest einmal mehr als...
Ich habe mich einmal mehr kaputt gelacht, weil, genau. Weil sie, wie sie es so sagt, ein sehr junger, sehr hübscher Mensch. Sie sagt nicht Mann, sie sagt ein sehr junger, sehr hübscher Mensch. Genau,
was der Kommissar dann entkräftet mit, es gibt keinen hübschen, sehr attraktiven jungen
Polizeiarzt.
Den gibt's nicht, da gibt's nur so Jungs wie mich. Keine Ahnung, ja.
Spannend. Nee, was war...
Ja. Gorilla. Genau, ein Gorilla, ja. Genau, der ist dann so, oh nee, da hat sich jemand Zutritt verschafft und sich als Polizeiarzt ausgegeben, ja.
Deshalb stürmen sie jetzt ins Zimmer.
Sie stürmen ins Zimmer und können nur noch den Tod von Gamaschen Joe feststellen, weil der würde mittels einer Zyankali-Spritze, ja, getötet.
Weil der Geruch von Zyankali noch in der Luft liegt. Da habe ich mich auch gefragt, kann man das riechen?
Bestimmt.
Ja, aber ich habe dann gelesen, das riechen nur so 20-40% der Menschen. Kann das
echt
sein? Ja, irgendwie das, so. Also das, ich habe das dann so gedacht, hä, riecht man das so? Weißt du, man kommt ins Zimmer und riecht das.
Mhm.
Das naja.
Kann ich nicht beurteilen, weil ich mich noch nie mit Zyankali aktiv beschäftigt habe und auch nicht weiß, wie das riecht. Ja, und man hat über die Einstichstelle der Spritze auch noch wieder einen Mickey-Maus-Stempel angebracht, dass man weiß, alles klar, bevor der wahrscheinlich ausplaudert,
wurde er eliminiert,
ja. Und ja, wir gehen in die nächste Szene.
Genau, da schwenken wir ja rüber zur hinreißenden Yvonne.
Das hat mich ein bisschen genervt, die Stelle. Also die Stelle, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt auch noch ein paar Mal nach vorbei gehört, die nervt mich immer ein bisschen.
Die jetzt kommt. Mit dem,
ja,
eben.
Die Krankenhaus ist es glorreich.
Das Glorreich kommt erst noch. Die hinreißende Yvonne ist jetzt auf jeden Fall da im Atelier von Mr. Bennett. Und sie gucken sich dann die Dias an, die Shootings, das sie gerade hatten. Und sie schwärmen von ihren tollen Aussehen und bla und so. Und dann bemerkt sie die Yvonne auf einem Foto im Hintergrund plötzlich etwas Seltsames. Und sie wollen das Bild jetzt mittels eines Projektors an die Silberleinwand werfen, um es zu vergrößern. Da fand ich die Geräusche aber ganz schön. Halt diese Dia-Geräusche, weil das hat mich dann gerade so an früher erinnert, als Papa uns Dias gezeigt hat von seiner Weltreise. Das hat auch genauso mit dieses Klacken vom Wechseln der Dias. Das fand ich ganz, ganz schön. Ja, genau. Gut, auf jeden Fall. Dieses Bild wird jetzt so vergrößert, dass man im Hintergrund so einen versteckten Wohnwagen, weil sie haben ja das Shooting in einem
Zufall.
Wald gemacht. Genau. Da findet man einen versteckten Wohnwagen im Hintergrund und aus dessen Dachluke guckt etwas heraus, das durch ein Fernglas blickt.
Ja, das sieht aus wie das Periskop oben bei der Zentrale.
Richtig.
Ja.
Und jetzt sind wir bei Justus auf dem Schrottplatz.
Richtig, genau.
Nee, und ich fand das einfach so krass. Was ist das für eine Kamera damals schon, dass man auf einem Dia das so krass vergrößern kann, dass man im Hintergrund in einem versteckten Wohnwagen mit der kleinen Minifigur, die da rausguckt und dass die auch noch in eine Richtung blickt mit einem Fernglas.
Ich weiß nicht, es gab bestimmt damals auch schon hochwertige Spiegelreflexkameras.
Ja, aber irgendwie fand ich das so, fand ich so, ja.
Mich regt da mehr auf, dass die Sprecherin von der Yvonne grobkörnig sagt und nicht grobkörnig.
Ja? Grobkörnig.
Ja, grobkörnig.
Ja, auf jeden Fall, was ganz Wichtiges, dieses Ding, was da, dieses Etwas, was da aus diesem Wohnwagen blickt, trägt eine
Mickey Mouse
Maske.
Mhm.
Ja, und sie sagt, wir müssen sofort zum Yard aufbrechen. Mr. Bennett checkt absolut gar nichts mehr, der rafft nichts, weil der absolut dir nicht weiß, um was es geht.
Der kann er auch nicht.
Der hat auch keinen Plan, um worum es geht, aber sie müssen da jetzt sofort aufbrechen.
Ja, aber der kommt da jetzt nicht mehr vor.
Nee, aber ich hatte das Gefühl, dass der mit muss, so wie das
geht. Naja, wahrscheinlich. Wir müssen aufbrechen. Es ist ja sein Dia und sie kann wahrscheinlich, dass er auch das Gerät da mitnimmt und es denen zeigt oder
ja,
so.
Ja, ja, auf jeden Fall, er kommt aber nicht mehr vor, das stimmt. Jetzt
nee, er ist jetzt raus, ja. Ja.
Nächste Szene.
Im Yacht wurden im Eiltempo größere Polizeieinheiten verladen, also zusammengestellt, nehme ich mal an, meinst du damit?
Ja, die sagen, wir werden verladen. Wahrscheinlich in diese Polizeikastenwegen.
Ja, in diese Wannen. Ne?
Richtig.
Und zum Strawberry-Wäldchen, oder wie romantisch, ne? Strawberry-Wäldchen. Von allen Seiten und lautlos natürlich, ja. Also wollen sie jetzt diesen Wohnwagen hochnehmen. Mhm. Kommissar Hunter leitet den Einsatz und spricht nun ins Walkie-Talkie, ganz in verdeckter Ermittlermanier. Achtung, Achtung, hier Silbermöwe an Silberschnecke. Er hat mich auch gefragt, so, wie kommen diese Namen zustande? Mhm. Er ist die Möwe, weil er hat immer den Überblick, er ist schnell vor Ort und die Silberschnecke sitzt halt im Yard und gibt die Infos weiter, genau. Weil der zu lahmarschig ist.
Und die Möwe frisst ja auch eine Schnecke.
Möwen fressen Schnecken? Ich weiß, dass die Würmer fressen.
Ja, ist ja fast dasselbe.
Ja, fast. Das eine hat ein Häuschen, das andere nicht.
Nicht alle Schnecken
genau. In den Häuschen. Also, und dann geht es los, over. Und du schreibst hier, ich weiß nicht, warum man die so bescheuerte Namen verwendet.
Ja, hast du dich ja jetzt auch gerade gefragt. Ich finde diese Decknamen einfach blöd. Aber ich habe auf jeden Fall gelacht und hat mir Spaß gemacht zuzuhören.
Ja, Yvonne stellt fest, dass der Wohnwagen unbelebt aussieht. Und dann gibt es nochmal ein Walkie-Talkie-Einsatzgespräch. Man nähert sich dann unter Feuerschutz im Wohnwagen. Ich glaube, dass der Kommissar auch zu Xaver sagt, geben Sie mir Feuerschutz.
Er spricht das auch im Walkie-Talkie. Die anderen sollen ihnen Feuerschutz geben.
Ja, ja. Aber Xaver soll ihm persönlich Feuerschutz geben. Und dann kommt halt, es ist sehr viel Aufregung. Und dann wagt es Yvonne den Mund aufzumachen, indem sie sagt, es sieht so verlassen und verbarrikadiert aus, bla bla bla. Und dann, still! Ach, nie wieder nehme ich ein Mädchen mit auf einen Einsatz. Und sei es noch so hübsch.
Ja, da habe ich wirklich gedacht, oh Mann.
Genau, Yvonne bekräftigt wiederum ihre Vermutung, dass er unbewohnt sei. Darauf reagiert der Kommissar halt so harsch, ne? Jetzt wird der Wagen aufgebrochen und sie entdecken Millie, gefesselt und geknebelt. Ja, mit einigen Streicheleinheiten und Schlucken aus der Whiskyflasche, so als wäre sie wesentlich nicht von einer Lawine verschüttet. Und dann kommt dieser Bernardiner mit dem Fässchen um den Hals, ne? Ja, wird sie dann restauriert, auch schön beschrieben. Mhm. Ne? Xaver ruft gleich, Millie, endlich, mein Engel. Wo warst du denn? Und jetzt ist es mal Yvonne, die eifersüchtig sein darf. Weil sie sagt dann auf diese Frage hin, wo warst du denn? Das siehst du doch, Xaver. Wirst du jetzt schon schwachsinnig?
Das fand ich auch so gut.
Genau, wie sie ihn anmault.
Ja.
Ne?
Und ich fand aber, Entschuldigung, aber ich fand es so bescheuert, wie er sagt, Millie, mein Engel, wo warst du denn? Sorry, die haben sich einmal getroffen.
Ja, aber der ging schon ab, du. Ja?
Und dann ist...
Du warst doch nicht dabei. Wirst du jetzt schon schwachsinnig? Ja, ja, das ist herrlich. Also jetzt ist sie pisst. Und hier ist eigentlich wirklich die Bestätigung, die finden sich schon geil. Aber wie gesagt, sie lassen es irgendwie nicht zu. Man muss ja irgendwie professionell bleiben. Okay, und jetzt wird Mini gebeten, erzähl doch mal, wer hat dich entführt, was ist da passiert? Aber sie hat keine Ahnung. Denn als sie am Abend zuvor nach Hause kam, standen da zwei Typen mit Mickey-Maus-Masken. Dann wurde sie mit Chloroform betäubt und jetzt sei sie erst hier im Wohnwagen wieder aufgewacht. Ist Millie eigentlich, okay, ich meine, der soll um 1 Million Pfund erpresst werden, der Mr. Derry. Mhm. Und Millie ist eigentlich nur ein Bauernopfer. Oder hat man die gezielt ausgesucht?
Keine Ahnung, vielleicht einfach, weil die
macht es gar keinen Sinn. Warum eigentlich die Sekretärin? Ja, weil die jetzt schon eine Verbindung zum Xaver hat.
Ja, aber die kann ja nichts sagen, weil sie ja auch nichts weiß. Oder sie hat was mitgekriegt, was sie noch nicht checkt, dass sie es mitgekriegt hat und er Angst hat, der Entführer, dass sie es irgendwann raus...
Ja. Oder der Spencer weiß, wir wissen ja inzwischen, das ist jetzt kein Spoiler mehr, dass Spencer der Drahtzieher ist in dem Ganzen, dass sein Vater ohne diese Sekretärin Millie nicht klarkommt. Er kann ja nichts, er kann weder ein Telefon abnehmen noch einen Kaffee machen, dass er weiß, wenn ich die Millie gefangen nehme, dann entzahlt er.
Ich meine, eigentlich macht es auch absolut keinen Sinn, weil wir mit der Gefangennahme von Millie hat er sich ja mehr verraten.
Warum?
Weil er ja den Namen noch so ausspricht. Dann kommt man.
Ja, aber das haben wir ja nie gehört. Das hat der Yvonne behauptet. Dass, sie hat ja nur gesagt, dass er so lange das I zieht.
Ja, ja, aber hätte er Millie nicht entführt, hätte er das nicht gesagt und wäre Yvonne nicht drauf gekommen.
Tja.
Naja.
Genau, und sie hat keinen der Typen erkennen können. Sie konnte lediglich belauschen, dass gesagt wurde, im Schuppen 7 heute Nacht soll das Mehl angemacht werden. Yvonne erinnert sich, bei der Dairy Food Company ist ja das Mehl ausgegangen. Das habe sie ja in ihrem Job auch sehen können. Ne? Und jetzt erzählt sie, neues Mehl sei bereits bestellt. Und wenn sie sich auch noch recht erinnere, werde es heute in 2 Container beim Schuppen 7 angeliefert werden. Mit einem Frachter aus Deutschland. Sie haben also eine heiße Spur und stehen wohl kurz vor der Lösung des Falles. Und ich glaube, wir sind jetzt fast, ein bisschen kommt noch.
Ein bisschen kommt noch, aber genau. Nicht mehr so viel. So ein bisschen.
aber ich glaube, das Hörspiel geht jetzt noch 3 Minuten oder 4.
Ja, aber jetzt kommt so die besten Sätze.
Also für 3-4 Minuten ist noch ganz schön viel Text. Naja, gut. Also nun stieg eine der größten Polizeiaktionen in London. Der schnelle Polizeikreuzer Orion 3, das wird auch in jeder Folge gesagt, der schnelle Polizeikreuzer, bekam einen Einsatzbefehl. Halb Scotland Yard wurde als
Schauerleute oder Dockarbeiter verkleidet.
Was sind Schauerleute?
Ich weiß es nicht, aber es wird so gesagt.
Wobei die weiblichen Polizisten, die auch eingesetzt werden, die werden wiederum als Damen aus dem
Milieu getarnt.
Genau, wobei der Begriff Damen schon wieder fast zu krass gewählt, das sagt der Erzähler. Mhm. Ne? Also die werden, sagen wir mal, die Wahrheit wie Hafennutten wahrscheinlich
da fand ich auch
ausgestattet.
So,
ja. Genau, und da kommt jetzt gleich noch ein Highlight. Ja. Mhm. Alles konzentriert sich nun auf besagten Schuppen Nummer 7 und es scheint alles auch unverdächtig. Man kann auch dazu sagen, der Hunter und Xaver sind auch verkleidet, ne, dass sie irgendwie Hafendockarbeiter sind, keine Ahnung. Richtig schöner Satz vom Hunter, der hat auch schon langsam dem Schwachsinn befallen. Ich weiß zwar nicht, was hier gespielt wird, aber irgendwas wird hier gespielt.
Das sagt mir mein Riecher. Mhm. Super gut.
Ja, ja.
Wirklich. Muss ich sehr lachen.
Jetzt kommen 2 Sattelschlepper mit den Containern an und plötzlich steht Yvonne daneben und bemerkt, oh, das müssen ja diejenigen mit dem Mehl sein, ne? Weil das hört man jetzt gleich raus, was ihre Aufgabe ist, denn jetzt fährt.
Bester Satz des Hörspiels.
Genau, Xaver fährt sie an. Yvonne, was machst du denn hier? Stell dich gefälligst unter die Laterne und rauch eine Zigarette.
Das ist so gut, das ist so sensationell. Ich musste so lachen, so quasi, Vibe, hau ab. Das ist Männersache, stell dich gefälligst in die Laterne, wo du hingehörst.
Genau, und rauch eine Zigarette, mach das, was du am besten kannst.
Sieh gut aus und halt dein Maul.
So ungefähr, ja.
Ja, ich finde das so witzig.
Und sie macht so.
Ja,
okay.
Und weg ist sie.
Ja, das ist weg, ne? Ja, jetzt werden die Container im Schuppen 7 entladen. Der Kommissar und Xaver machen sich auf, sie zu untersuchen, weil sie sehen ja auch dementsprechend aus, dass sie da einfach reingehen können. Ne? Niemand würde Verdacht schöpfen. Sie können jedoch nichts Verdächtiges entdecken. Und jetzt erinnern sie sich an das, was Millie gehört hat. Nämlich, das Mehl müsse angemacht werden. Also klettern sie auf einen Haufen Mehlbeutel und sehen vor sich 3 finstere Typen. Auf 3, 1, 2, 3, knipsen sie ihre Taschenlampe an und stürzen sich auf die Männer. Dann folgt ein, hier wird mal wieder Benjamin Kasper zitiert, ein 3-sekündiger Kampfzugriff und das wird auch geschossen. Du findest die Schussgeräusche mittel.
Ja, ich finde die jetzt nicht so gut.
Ja, einer der 3 Verdächtigen entwischt ihn, die anderen haben sie aber dingfest gemacht. Und natürlich tragen auch die Mickey-Maus-Masken. Und zuvor haben sie eine Spritze gefunden, die mit weißem Pulver gefüllt ist. Und das haben wir schon vorher diskutiert, weil wir uns gefragt haben, wie geht das?
Eine Spritze mit Pulver drin.
Ja.
Dass man Pulver verflüssigen kann und dann eine Spritze aufziehen kann, das ist klar, ja. Aber sie sagen explizit, in der Spritze ist Pulver drin.
Ja.
Ich habe jetzt noch gegoogelt, es gibt ja so eine dicken Spritzen, wo man ja auch so Tiere mitfüttern kann und so. Mit so 0,6, also mit so 6 Millimeter Durchmesser und so. Das sind ja größere Spritzen. Ist es so eine Spritze? Ich weiß es nicht. Aber ich habe mir die Frage gestellt, was zum
Keine Ahnung, ich habe es ja gesagt, ich meine, Koks ziehst du dir auch durch die Nase in Pulverform.
Ja, aber ein Nasenloch ist größer als ein Spritzen-Dingsbums.
Ja, aber wenn das eine ganz, ganz feine, kleine Spritze ist, dann kannst du dir doch auch bestimmt Pulver in die Blutbahn drücken.
Glaube ich nicht.
Eine Freundin von mir ist ja Chemikerin.
Ja.
Und wir haben sie gefragt, was war ihre Antwort?
Dass es in verflüssigter Form aufgenommen werden kann.
Also in flüssiger Form, hat sie gesagt.
Genau, okay. Weil sie hat gesagt, Zyankali. Ja, Spoiler, es ist Zyankali.
Ja. Weil man dieses.
Das kann man
aber gut, verflüssigen. Moment mal, die wollen doch das Zyankali in das Mehl spritzen.
Ja.
Ja, dann kannst du doch durch so eine kleine Ampulle vielleicht. Geht wahrscheinlich schneller. Du musst ja nur eine ganz kleine, geringe Dosis in die Mehlpackung spritzen, die ja dann in den Supermarkt von der Dairy Food Company ausgeliefert werden. Ja. Das heißt, ich muss ja nicht komplett das Ding auspacken und mit Zyankalipulver füllen.
Die wollen das ja reinspritzen mittels Spritze.
Ja, und dann muss es ja eine ganz, ganz kleine, feine Nadel sein, damit du auch die Einstichstelle
und
kaum siehst.
Und da geht doch kein Pulver durch.
Woher weißt du das?
Ich kann mir das nicht vorstellen.
Ich schon.
Dass du mit genügend Druck? Dass du, aber wie ziehst du denn das überhaupt? Wie ziehst du schon das Pulver in diese Spritze ein? Wie?
Ich sage, es geht.
Ich sage, es geht nicht. Ist ein Fehler.
Okay, gut.
Wo waren wir?
Naja, also man hat eine Spritze gefunden, die mit weißem Pulver gefüllt ist. Mhm. Na, jedenfalls fallen noch ein paar Schüsse und die beiden Typen werden von den anderen Polizisten verhaftet. Die Sirene im Hintergrund ist aber echt total nervig, ja. Und
Die Sirenen im Hintergrund sind wirklich total nervig und das ist auch so ein Ton, der hat mir richtig, das hat mir wehgetan in den Ohren. Weil ich habe es über Kopfhörer gehört, weil das fand ich sehr unangenehm. Auf jeden Fall, dieser entwischte Mann, einer ist ja entwischt, der kam auch nicht weit, denn Yvonne hat nämlich mit ihrer niedlichen Pistole die Reifen des Fluchtwagens zerschossen.
Aber Yvonne hat immer am Ende jeder Folge einen glänzenden Moment. In der ersten Folge fährt sie mit diesem Orion 3 Kreuzer. Da will der Böse mit seinem kleinen Schnellboot fliehen und sie stellt sich ihm in den Weg, weil sie an Bord geblieben ist von diesem Polizeiding. Und dann rammt da das Schiff und sein Schiff geht unter. Hat sie gemacht. In der zweiten schießt sie den Bösen in den Kopf. Ja,
würde sagen, da hat sie ihn erschossen.
Ja, hier ist sie, zerschießt sie die Reifen. In der dritten Folge weiß ich es gar nicht, ob sie da irgendwas macht. Aber sie hat immer noch so, wo dann immer gesagt wird, so, was für ein Mädchen, dass sie was zu beigetragen hat. Ja.
Wie gesagt, sie hat mit der Pistole die Reifen des Fluchtwagens zerschossen, woraufhin dieser in die Themse gestürzt sei. Bei der Bergung desselben stellt man fest, dass es sich um einen Jaguar-Sportwagen der 83er-Serie handelt. Am Steuer eingeklemmt saß Spencer.
Der ist ja tot dann, ne?
Sie wird nicht gesagt.
Ja gut, aber wenn sie den Sportwagen bergen, dann heißt das für mich...
Der ist natürlich, wenn er reingestürzt ist, ist er untergegangen.
Genau.
Und der ist ja eingeklemmt, kann ja auch sein, dass er bewusstlos ist.
Ja, aber weißt du, wie lange so eine Bergung dauert doch?
Weiß ich nicht.
Also ich verstehe das jetzt so, dass der tot war.
Ja, gut möglich. Auf jeden Fall ist Spencer, der Sohn von Mr. Derry, dem Inhaber der Lebensmittelfirma. Er hatte in seiner Tasche ebenfalls eine Mickey-Maus-Maske sowie eine Spritze gefüllt mit Zyankali. Das hat man dann später im Labor von Scotland Yard herausgefunden. Und es folgt heroische Musik. Sie haben den Fall gelöst. So. Aber es kommt noch eine Schlussszene. Wo sie alle nochmal zusammensitzen und über diese Auflösung des Falles reden. Yvonne ist dabei sehr überrascht, wie ein so sympathischer junger Mann wie Spencer so ein Verbrecher sein kann. Ja, Xaver und Hunter machen sie dann darauf aufmerksam, dass sie dabei nicht vergessen darf, dass Spencer auf Geheiß seines Vaters anonym leben musste. Und er wollte halt als kleiner Abteilungsleiter auch nicht auf seinen gewohnten Lebensstil verzichten, weil sein Vater hielt ihn aus Erziehungszwecken knapp, also an der kurzen Leine. Und Spencer musste sich halt mit aller Gewalt Geld ranschaffen, um seinen Luxus weiter leisten zu können.
Aber gut, der hat das ja auch nicht hinterfragt. Ne? Als sie sagt irgendwie, Moment mal, der geht jeden Tag teuer fressen. Ja, der hat dieses Auto, der hat auch das Haus. Wo ich so denke, okay, gewisse Dinge, sagen wir mal, das Haus hat er vorher gehabt. Wo der Vater meinte, nein, du sollst wenigstens eine schöne Wohnung haben und so, ne? Aber sagen wir mal, der Rest nicht, also dass er zum Beispiel jeden Tag irgendwo teuer dinieren kann und das Auto war nicht drin. Da hätte der Vater doch theoretisch schon sagen können, so, ist aber merkwürdig, dass er sich das leisten kann, sie haben recht. Stattdessen lacht er nur, das ist mein Sohn, ne? Aber dass er da nicht sagt, ja, sie haben recht, warum hat er diesen teuren Sportwagen? Ich halte den so kurz und knapp an der Leine, den kann er sich gar nicht leisten.
Genau,
aber das wird nicht
von ihm kommentiert. Wird einfach nicht hinterfragt,
richtig, ja.
Naja, die ganzen Raub- und Banküberfälle waren dem Spencer schlussendlich dann nicht mehr genug, sodass er am Ende mittels Spritze Zyankali in die abgepackten Mehlsäcke pumpen wollte und damit dann halt seinen Vater erpresst, beziehungsweise die Firma erpresst hat. Yvonne lobt jetzt den Kommissar an, sie nennt ihn dann Hunterchen.
Das macht sie aber oft.
Macht sie oft in den anderen Hörspielen, vor allem hier jetzt nicht in diesem Hörspiel, ne? Oder hat sie auch
kann sein, das erste Mal, das kann ich aber nicht sagen.
Ja, sie lobt ihn für seine Mithilfe. Der wiederum bedankt sich bei XY und will das Ganze jetzt feiern.
Und Xaver willigt ein. Natürlich können wir jetzt feiern gehen. Hier wieder schön mit Nackencarbonade und verbrannten Würstchen. Aber nur, wenn Milli mitmacht. Mir suggeriert es so, mit Milli will er jetzt wohl dauerhaft was starten.
Ja, und ich war da ein bisschen überrascht, dass die Milli da auch in dieser Runde sitzt. Da hatte ich jetzt gar nicht das Gefühl, dass die ja auch dabei ist. Aber jetzt ist sie dabei.
Ja.
Und sagt dann so, hihihi, ich bin einverstanden, denn schlimmer als das, was ich bisher erlebt habe, kann es ja nicht werden. Mhm. Ha, 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 alle lachen richtig dumm am Ende.
Sie darf den Abschlusslacher bringen. Also sie formuliert ihn, dass alle machen. Ja, Abspannmusik, Ende. Und jetzt kommt, du hast noch ein Fazit reingeschrieben.
Ich habe ein Fazit reingeschrieben. Nee. Mein Fazit.
Fangen wir an.
Also, ich finde die Folge alles in allem richtig, richtig toll. Sie ist über und über mit Klischees gespickt und ein frauenfeindlicher Gag jagt den nächsten so ein bisschen. Aber wie ich bereits schon gesagt habe, dieses Hörspiel, diese ganze Reihe, sollte man vielleicht als Parodie sehen und sollte man nicht ernst nehmen.
Nicht zu ernst,
Nicht zu ernst, genau. Ich glaube, das war auch schon zu Produktionszeiten schon so angedacht. Also, dass auch die, die das produziert haben, so ein bisschen auf die Schippe genommen haben, das Ganze. Mit viel Witz und Charme wurde es mir auch zu keiner Zeit langweilig. Im Gegenteil, ich habe wirklich sehr, sehr viel gelacht. Die einzelnen Sprecher fand ich wirklich ganz gut. Also mit Ausnahme halt von der Krankenschwester, die fand ich grottenschlecht. Die hat zum Glück auch nicht so viel dazu beigetragen, also nicht viel gesagt. Die Musikauswahl fand ich, habe ich ja schon gesagt, unpassend. Also habe ich jetzt als unpassend empfunden. Aber sonst die Geräusche gibt es an und für sich gar nicht so viele.
Naja, dieses Standard Pistolenschussgeräusch.
Genau, die Schreibmaschine im Hintergrund, das Telefon natürlich, ein paar quatschende Menschen, aber jetzt nicht irgendwie, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da so viel Hintergrundgeräusche stattfanden. Das hat mich nicht weiter gestört, also ich gebe der Folge 8 Punkte.
Mhm.
Sehr gute 8 Punkte.
Ja.
Weil es hat mich wirklich wahnsinnig gut unterhalten und ich kann es immer wieder hören. Finde ich, ich muss immer wieder lachen an denselben Stellen, weil ich es einfach witzig finde.
Ich habe jetzt gar keine Gedanken wegen der Punktzahl gemacht. Mhm.
Ich mache das ja sonst nie.
Ja, eben, deswegen wundert mich das gerade.
Weil ich das eigentlich wirklich blöd finde, so ein Hörspiel zu benoten. Aber ich dachte mir jetzt einfach, ich mache das mal. Und
lustigerweise, ich hatte vorher überlegt, habe ich gar nicht mehr dran gedacht, zu sagen, irgendwie, ob wir hier vielleicht auch 3 Worte für finden. Aber das lassen wir jetzt weg.
Ja.
Ich würde auch sagen, 8 Punkte für dieses Hörspiel. Ich von den 4 Folgen, finde ich, ist es auch die beste Folge.
Ja.
Also wenn man ein Ranking macht, ich glaube, da sind wir uns beide auch einig, Folge 4 ist die beste, aber sehr dicht gefolgt von Folge 1. Die ist auch sehr gut. Also die kommt gleich, die schließt hier gleich direkt an. Dann eigentlich schon Folge 2 mit den blauen Eulen.
Ja.
Und die schwächste ist wirklich
die 3
mit dem Schließfach. Weil die ist irgendwie, die ist nicht langweilig, aber die ist so unspektakulär.
Ja, und irgendwie das Ende, ich check das einfach nicht.
Ich check das Ende wirklich auch nicht. Und das ist irgendwie so die Folge irgendwie, wo ich sage, ja, die ist okay, aber ist jetzt auch nicht
die hätt's jetzt nicht unbedingt gebraucht.
Ja, die ist so ein bisschen so, die fällt so ein bisschen hinten rüber. Aber es ist immer noch
ist
schön.
Immer noch witzig. Ja, es also immer es passt witzig. Immer noch so
genau.
in die Reihe, aber
ja. Und sonst ist es halt, wie habe ich auch schon eingangs so ein bisschen gesagt, irgendwie, es ist eine sehr kurzweilige, unterhaltsame Serie, ne? Also irgendwie als Gesamtpaket sehr, sehr schön.
Mhm.
Viel Wortwitz. Es lebt natürlich von dem Verhältnis der Protagonisten, gerade hier XY und auch mit dem Kommissar.
Ja.
Und wie du auch schon gesagt hast, so über gewisse Dinge muss man halt einfach wegsehen oder einfach nicht ernst nehmen und denken, ja, meine Güte, ist jetzt so, ne? Wir wissen, dass das nicht so ist, ne? Es ist halt einfach überspitzt und alles.
Ja.
Und gibt ja auch viele genügend Gegenbeispiele innerhalb der Serie, wo das wieder so ein bisschen entkräftigt wird. Und die Handlung ist jetzt auch nicht gut, ne?
Nein,
ja,
das Motiv ist.
Das Motiv ist sehr simpel und irgendwie ist. Der Weg ist das Ziel, die Atmosphäre. Ja, und deswegen. Aber es ist trotzdem kurzweilig. Mich hat die Serie sehr überrascht. Es war wirklich eine sehr schöne Erfahrung, hat Spaß gemacht, ne?
Ja.
Und deswegen von mir klare Empfehlung, ja?
Absolut.
Schöne kleine Miniserie und denke mir mal, wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass ich reingehört habe. Also Empfehlung.
Gebe ich dir zu 100% recht.
Sehr schön.
Würde ich auch jedem mal empfehlen, da mal reinzuhören. Ist echt witzig.
Genau, deswegen. So, und damit sind wir auch schon am Ende von unserem kleinen Special.
Mhm.
Also demnächst werden wir uns wieder TKKG widmen. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Hat mir sehr gefallen,
Hat dir sehr gefallen?
Mhm. Hat mich gefreut, dabei sein zu können.
Hat mich auch sehr gefreut, ja. Weiß ich nicht, über was man specialmäßig noch sprechen könnte. Vielleicht über
Columbus.
Ja, genau, Columbus und so, ne? Oder, weiß ich nicht, über Mord in Serie, ne? Mm. Aber nicht so in dieser Langfassung hier.
Nee.
Das machen wir nicht.
Das machen wir nicht.
Na, wir gucken mal. Vielleicht haben wir Bock, uns nochmal zusammenzusetzen und so. Ansonsten vielen lieben Dank an dieser Stelle.
Gerne.
Auch für das Skriptschreiben. Hast mir sehr viel Arbeit abgenommen.
Rechnung kommt.
Ja, mir fehlen die Worte und bevor es jetzt sich zu sehr in die Länge zieht, sage ich jetzt einfach Tschüss.
Ja, Tschüss.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Rotz und Wasser Produktion.